So, Markus, kommst du bitte?
Das haben wir bei Sebo schon mal gemacht.
Markus, kommst du?
Ja, gleich. Noch den einen Level.
Na los, und dann haben wir ja schon mal das Intro, das ist doch gut.
Nein, das nehmen wir nicht als Intro.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo Markus.
Hallo Tobias.
Es fühlt sich so ein bisschen nach Déjà-vu an, finde ich, oder?
Ja, denn es ist Fußball-WM.
Und mal wieder in den USA. Genauso wie damals, vor 32 Jahren. Und wir beide wieder mittendrin und dabei.
Ja, far away in America quasi.
Let's go.
Ja, und wenn die großen Turniere anstehen, dann haben wir es uns inzwischen ja ein bisschen zur Aufgabe gemacht, uns zumindest eine Folge lang mit Fußball zu beschäftigen. Daraus ist mittlerweile schon irgendwie eine kleine Tradition geworden, oder?
Ja, also in unserer 19. Folge haben wir nämlich allgemein mal über unsere Lieblingsfußballspiele gesprochen. Mhm. Und zur Heim-EM hier in Deutschland haben wir beide sogar etwas ausführlicher über Goal gesprochen. Das war schon Folge 121, wow.
Ein ganz schöner Unterschied, 19 zu 121. Folge 19, Tobi, das ist schon ganz schön lange her. Das ist unsere Jurassic Period quasi.
Ja, das stimmt. Far away.
Ja.
Und auch die WM, Far Away in America, nehmen wir hier zum Anlass, mal wieder über ein Fußballspiel zu sprechen. Allerdings legen wir das Thema heute ein kleines bisschen großzügiger aus. Fußball spielt zwar eine Rolle, aber es ist gar nicht so super wichtig. Aber Soccer Kid ist eben kein Fußballspiel im eigentlichen Sinne, sondern ein lupenreines Jump'n'Run, würde ich sagen. Und damals, 1994, war Soccer Kid gerade mal ein Jahr alt. 93 ist es erschienen. Lass uns doch bei der Gelegenheit kurz mal die restlichen Fakten abhaken.
Wir sprechen heute über Soccer Kid. Entwickler und Publisher waren Chrysalis Software. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie man es ausspricht.
Ich auch nicht. Darum darfst du das jetzt auch vorlesen.
Dankeschön, sehr großzügig. Das Erscheinungsjahr 1993, aber wir wissen es etwas genauer. Im Oktober ist das Ganze erschienen. Mhm. Das Ganze ist ein Jump'n'Run, ein Plattformer, ein Hüpfspiel,
ja,
wie wir vielleicht auch damals gesagt haben. Und das ist ursprünglich für den Amiga erschienen, ist aber auch auf wirklich ziemlich viel geportet worden. Witzigerweise nicht auf den Atari ST, was ich ein bisschen komisch fand. Aber das Ganze ist auch erschienen für den 3DO, fürs CD32, für den Jaguar, für den Game Boy Advance, für MS-DOS, fürs Super Nintendo, später sogar nochmal für die PlayStation und noch viel später für Windows Mobile.
Oh mein Gott, das waren noch Zeiten. 32 Jahre, das ist ganz schön lange her und wir haben ja schon mal über das Jahr und die WM 94 gesprochen.
Mhm.
Unser Sommermärchen, das dürfte den Edelfans unter unseren Hörerinnen und Hörern ein Begriff sein. Hast du noch viele Erinnerungen an das Jahr und die WM natürlich?
Ja, schon, also natürlich. Panini-Sammelalbum, ohne dass wir gesammelt haben. Wir haben es uns geholt, um die Ergebnisse einzutragen.
Mhm.
Bliss-Eis,
ja.
Diktiergerät,
ja.
Harlekin-Trikots, Lotta Matthäus, Völler hat plötzlich die 13 und nicht mehr die 9, Berti,
mhm. Stefan Raab.
Stefan Raab, ja, danke, ja, stimmt, den auch noch.
Effenberg.
Oh ja, Effenberg und der Mittelfinger. Mhm.
Ja, ja.
Ich habe jetzt gerade erst eine Doku, zumindest den ersten Teil dieser Doku gesehen von der ARD bzw. dem NDR über die WM 94 und dass die im Prinzip schon verloren war, bevor sie angefangen hat. Ich habe erst den ersten Teil gesehen. Du hast, glaube ich, schon ein bisschen weiter geguckt, ne?
Genau, ich habe die ersten drei Teile gesehen. Ich glaube, es gibt vier, ich weiß nicht genau. Ja, sehr sehenswert auf jeden Fall. Beleuchtet das Ganze drumherum hinter den Kulissen und sehr intensiv auch, wie sich das damals mit dem Berti-Bashing so zugetragen hat, was
oh ja.
An mir ehrlich gesagt so ein bisschen vorbeigezogen ist. Ich habe das gar nicht so in Erinnerung, so schrecklich, wie es dann tatsächlich gewesen ist. Hat daher für mich diese WM 94 nochmal in so ein ganz anderes Licht gerückt. Aber dennoch interessant auf jeden Fall und sehr ja mitreißend und emotional teilweise. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Also ich habe sie ja auch von dir empfohlen bekommen. Also da nochmal Shoutouts an dich. Ja, unser Sommermärchen. Du hast gerade schon so ein paar Buzzwords genannt.
Ja, ich habe es jetzt dabei belassen, weil wir ja schon mal groß über das Ding gesprochen haben. Ich habe jetzt nur Buzzwords reingehauen und wollte die Doku erwähnen. Aber du darfst gerne mehr erzählen, wenn du möchtest.
Ja, mir ist nur gerade so ein bisschen in den Sinn gekommen, dass es für mich, glaube ich, die erste WM gewesen ist, die ich so richtig mitbekommen habe. Also klar, 90 mit der Weltmeisterschaft, das war schon irgendwie auch Thema, aber das habe ich so gar nicht verfolgt.
Echt?
Nee, gar nicht.
Okay.
Aber 94, die habe ich dann tatsächlich ja auch mir angeschaut, oder wir haben sie zusammen ja auch teilweise angeguckt. Mhm. Da habe ich noch sehr, sehr lebhafte Erinnerungen. Und ja, weil du ja gerade Diktiergerät gesagt hast, das war wirklich sehr, sehr schön. Da kann ich nochmal auf die Folge 121 verweisen. Oder 29?
121 oder 19. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, wir haben es in der Goal-Folge. Ja, das haben wir in der Goal-Folge gemacht. Bin ich mir relativ sicher.
Genau. Also, wen es interessiert, da könnt ihr natürlich gerne mal reinhören, wie der 14-jährige, 15-jährige Markus und Tobi da durch die Straßen von Hannover ziehen und Menschen mit dem Diktiergerät volllabern, ganz auf Stefan Raabs Spuren. So dachten wir zumindest.
Ja, ja, wir waren sehr, sehr lustig. Also wir sind ja heute immer noch sehr, sehr lustig.
Das stimmt.
Übrigens, was wir immer noch sind, ist so um den Punkt herumtänzeln, vielleicht um den Mittelpunkt.
Den heißen Brei, meinst du?
Den Anstoßpunkt. Also wir kommen nicht auf denselbigen.
Ah, okay, ich verstehe den Wink mit dem Pfosten.
Keine Fußballfolge ohne irgendwelche Fußball angehauchten Kommentare, das geht nicht.
Ja, es wird nicht die letzte Phrase
Nein,
gewesen.
Zwei Freunde müssen wir sein, Tobi.
Richtig, richtig.
Podcast geht 90 Minuten.
Springen wir aber jetzt mal wieder ein Jahr zurück ins Jahr 93, also dem Entstehungsjahr von Soccer Kid. Gucken mal, was da so los gewesen ist in der Games-Landschaft. Ich werde nicht müde, es zu betonen. Ein tolles Jahr, unfassbar, was da so alles entstanden ist. Anstoß ist erschienen, Cannon Fodder, Chaos Engine, Day of the Tentacle, Doom, Die Siedler, Virtua Fighter, Myst und X-Wing, um nur einige wenige zu nennen.
Ja, gutes Jahr. Auch filmtechnisch kann sich das definitiv sehen lassen. Jurassic Park hat einfach mal die Special Effects komplett auf links gedreht und revolutioniert. Bodyguard ist erschienen, Mrs. Doubtfire, Schlaflos in Seattle, Auf der Flucht, oh, fantastischer Film. Mhm. Die Akte, Schindlers Liste, Aladdin und Cliffhanger. Wie du schon gesagt hast, 93, wirklich ein fantastisches Jahr für die Popkultur. Und die Charts, Tobi? Popkultur hatten wir jetzt. Wie sieht's im Pop aus?
Eigentlich auch ganz gut, ob man das alles mögen muss, sei so dahingestellt, aber relevant ist davon auf jeden Fall einiges. I Will Always Love You, passend zu Bodyguard von Whitney Houston. Epischer Song, muss man schon ganz einfach eingestehen. Snow hat Informer gerappt, ja, aus dem Knast oder von wo auch immer. Culture Beat von Mr. Vain ist erschienen. Go West von den Pet Shop Boys, All That She Wants von Ace of Base und Bed of Roses von Bon Jovi.
Ach, wunderschön.
Ja, also auch durchaus Songs, die heute noch rauf und runter laufen im Radio.
Wenn wir in die deutschen Charts gucken würden, dann würden wir bestimmt auch wieder sowas wie Herzilein finden oder...
Bestimmt.
Aber das haben wir jetzt heute mal nicht gemacht. Wir wollten euch das ersparen, an sowas denken zu müssen.
Genau. So, nach der kleinen Zeitreise geht's jetzt auf den Platz zum Aufwärmen.
Ja, keine Fußballfolge ohne Fußballmetaphern. Wir bleiben dabei. Tobi, Soccer Kid. Soccer Kid und du, wie war's damals? Hast du das Spiel überhaupt wahrgenommen? Hast du es gespielt? Hast du es vielleicht sogar durchgespielt? Erzähl doch mal.
Ich habe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, zu Soccer Kid gar keine richtige Verbindung, außer dass die WM, in deren Fahrwasser das Spiel entstanden ist, für uns, wie gesagt, ein einigermaßen wichtiges Ereignis gewesen ist. Und ansonsten habe ich das Spiel eigentlich nur in der Amiga Games mitbekommen, glaube ich zumindest. Also das Cover, diese Figur, die war schon allgegenwärtig, würde ich sagen, zu der Zeit in diesem Magazin. Ich weiß aber noch nicht mal, ob ich es überhaupt besessen habe, aber der Name war mir zumindest ein Begriff und auch dieser Charakter. Gespielt habe ich es damals aber, glaube ich nicht, zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern kann.
Okay, krass.
Und du?
Ich hatte Soccer Kid damals in meiner Diskettenbox, das weiß ich. Ich habe es auch gespielt, aber nie wirklich intensiv. Ich fand das Spiel immer so ein bisschen unausgegoren. Es war ja offensichtlich kein Fußballspiel, aber irgendwie war es halt auch kein klassisches Jump'n'Run. Und ja, in anderen Jump'n'Runs, da springt man auf Gegner oder man wirft Äpfel oder man hebt die Gegner hoch und wirft halt die. Und hier hat man plötzlich einen Ball, der ist gleichzeitig auch Waffe und irgendwie Werkzeug und wichtiges Teil der Spielfigur, des Spielgefühls. Und das hat mich irgendwie, ja, wie gesagt, das war so unausgegoren, das hat mich nie so richtig gepackt und dadurch habe ich es auch nie lange gespielt. Ich hatte vielleicht auch einfach nicht die Geduld, mich da reinzufuchsen, weil die Steuerung ja doch für ein Jump'n'Run auf dem Amiga der damaligen Zeit, kommen wir später noch zu. Und danach ist das Ding komplett von meinem Radar verschwunden, bis du es in der Big Box gekauft hast, die du ja auch hier hast. Mhm. Wackel mal damit. Sehr schön. Aber auch das hat mein Interesse, das Spiel nochmal zu spielen, nicht wirklich geweckt. Ich habe so gedacht, oh ja, Soccer Kid, kenne ich noch, bis jetzt. Bis zur WM, bis wir gesagt haben, oh, lass mal was Fußballmäßiges machen, ja, lass mal Soccer Kid machen. Aber zu meiner, in Anführungsstrichen, Verteidigung, ich bin ja nun auch nicht der allergrößte Jump'n'Run-Fan, den es auf der Welt gibt.
Du bist Siegerkind, kein Jump'n'Run-Fan und auch kein riesiger Fußballfan, genauso wie ich, wenn man ganz ehrlich ist. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, also wir sind ja so Schönwetter-Fans oder Fans großer Turniere, aber ich glaube, ich kann für uns beide sprechen. So Bundesliga-Betrieb ist nicht so unseres.
Naja, ich gucke am Ende des Spieltags schon, wie Hannover gespielt hat und ich war diese Saison sehr, sehr traurig, dass sie nicht aufgestiegen sind.
Es war sehr knapp.
Ja, es war sehr knapp, aber sie haben es auch nicht so richtig verdient.
Nö. Bevor wir uns anschauen, wie sich Soccer Kid heute noch so spielt, klären wir vielleicht erstmal die wichtigste Frage. Wie kam eigentlich jemand auf die Idee, ausgerechnet ein Jump'n'Run mit einem Fußball zu entwickeln? Also wir schauen uns mal kurz ein bisschen die Vorgeschichte an. Wir haben eben nur kurz das Fahrwasser der WM 94 erwähnt, in dem das Spiel entstanden ist. Und ehrlicherweise begann die Entwicklung natürlich schon ein bisschen früher. Schaut man sich aber die Story an, und das machen wir natürlich später auch noch, liegen solche Rückschlüsse schon durchaus nah? Und vielleicht ist das auch der Grund oder ein Grund, weshalb das Spiel damals aufgefallen sein könnte, denn Fußball war zu dem Zeitpunkt ja einfach allgegenwärtig. Denn abgesehen davon muss man von Soccer Kid nicht unbedingt gehört haben. Oder aber eben auch doch. Denn auf den ersten Blick vermischt es sich relativ schnell mit vielen anderen Plattformern, die in dieser Zeit auf dem Amiga zu finden waren, so dass es schon fast so ein bisschen generisch wirkt. Auf der anderen Seite sticht es trotzdem aus der Masse heraus, wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt. Und das könnte, ne, du hast es gerade gesagt, auch vor allem mit dieser sehr besonderen Steuerung zu tun haben. Mhm. Das Studio, Chrysalis, wie auch immer, das trägt zumindest nicht unbedingt, zumindest aus meiner Sicht, zur großen Popularität des Spiels bei. Denn ich würde sagen, das war jetzt keines der ganz, ganz großen Studios, die man so direkt auf dem Schirm hat.
Ja, das stimmt. Aber das ist doch ein ganz guter Grund, um uns Chrysalis oder wie auch immer mal ein bisschen genauer anzugucken. Mhm. Das Studio wurde gegründet 1987 in England. Damals hieß das noch Tech. Das wird aber Techque geschrieben. Und das war in seiner Anfangszeit spezialisiert auf Auftrags- und Konvertierungsarbeiten. Erst Anfang der 90er Jahre haben die sich dann allmählich vor allem durch Sport und insbesondere Fußballspiele einen Namen gemacht. Vor allen Dingen auf dem Amiga und genau für den ist Soccer Kid ja originär auch entwickelt worden. Zunächst noch unter dem Arbeitstitel Football Kid. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen bemerkenswert. Football in England, logischerweise ist ein englisches Spiel, Football Kid, logisch. In Deutschland Fußball, in, keine Ahnung, Football in Spanien oder so. Also es heißt ja überall Fußball, nur nicht in Amerika. Da heißt es Soccer. Aber ausgerechnet in Amerika, wo das Spiel ja auf dem Super Nintendo erschienen ist, ausgerechnet da heißt es dann nicht mehr Soccer Kid, sondern The Adventures of Kid Cleats. Das finde ich irgendwie super weird. Da hätte man es auch bei Football Kid belassen können.
Das stimmt. Hast du mal rausgefunden, was mit Kid Cleats auf sich hat?
Da heißt der vielleicht so?
Wahrscheinlich. Aber warum dieser Name? Also das erschließt sich mir auch nicht so richtig. Also ich weiß, dass sie den Titel grundsätzlich mal abgeändert haben von Football Kid zu Soccer Kid, um eine breitere Masse zu erschließen. Auch wenn die USA eines der wenigen Länder sind, in denen es dann eben doch Soccer heißt. Also man könnte ja schon fast sagen, sie pleasen da die USA so ein bisschen. Aber ich glaube, sie wollten um jeden Preis verhindern, dass man das Spiel mit einem American Football Spiel verwechseln könnte. denn so langläufig, wenn man sich Fußballspiele anguckt, haben die ja häufig den Begriff Soccer im Namen, wenn ich so an Sensible Soccer denke.
Oder Goal.
Ja, also das könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund gewesen ist. Aber scheinbar wussten sie nicht schon von vornherein, dass es diese vielen Ports geben sollte und dass sie den Fokus am Markt noch auf unter anderem die USA vergrößern wollten. Und darum haben sie es dann eben Soccer Kit genannt.
Aber wenn sie es nicht wussten, ich finde es irgendwie merkwürdig. Aber ja, der Gedanke mit Football und dass man das mit American Football außerhalb von England verwechseln könnte, das war ja auch, ja gut, die 90er waren ja auch gerade diese Zeit, wo alle irgendwie mit Football-Klamotten durch die Gegend gelaufen sind. Ne? Das war so diese erste große Phase. Jeder hatte ein Baseball-Cappy von irgendwem, jeder hatte irgendwie ein Raiders Pulli oder eine Vikings-Jacke oder was weiß ich was.
Ja, auch in der Werbung, ne? Die Tigers, Heinz
Ketchup und so. 17 T-Bone Steaks for the Tigers, ja.
Also Football war schon ein Begriff, der gerade so im Aufkommen war, ne? Der immer interessanter wurde.
Ja, okay. Sehe ich irgendwie. Aber die Idee war ja eigentlich eine andere. Man wollte hohe Qualität und die sollte mit extrem erfolgreichen japanischen Konsolentitel mithalten können und das Ganze mit englischem Humor verbinden. Dass man was mit Fußball machen wollte, war klar. Das Thema war gesetzt. Inspiration kam auch aus dem eigenen Portfolio. Also die Kernidee, das Hantieren und das Kicken mit dem Fußball, war eigentlich für ein anderes Spiel gedacht, nämlich den Nachfolger von Matt Professor Moriarty von 1990. Nie gehört.
Ich auch nicht, aber ist wohl eines der bekannteren Spiele von Chrysalis.
Ich finde, Soccer Kid ist eines der bekannteren. Aber na gut, was weiß ich schon. Im Verlauf sollte dann mit Soccer Kid aber ein eigenes Maskottchen entstehen. Das ist ja so die ganz große Zeit der Maskottchen-Plattformer. Und das passt dann halt einfach wunderbar in die Zeit und zu all den Versuchen, auf dem Amiga ein Maskottchen zu etablieren. Da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Ne? Mario und Sonic, das waren Konsolencharaktere, die waren extrem populär. Und jedes relevante Studio hatte damals irgendwie sein eigenes Maskottchen. Ne? Es gab Super Frog bei Team 17, Mr. Nuts bei Ocean. Also von Ocean wurde es gepublished auf jeden Fall. Es gab Brian the Lion. Keine Ahnung, woher der kommt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Cool Coyote aus Fire and Ice, haben wir schon mal drüber gesprochen. Mhm. Zool mit seinen Chupa Chups. Und wie sie alle heißen, also es gab ja unzählige. Und wenn man diesen Hintergrund bedenkt, dann ist die Kombination Maskottchen, Fußball schon irgendwie naheliegend, logisch.
Und auch wenn das Spiel vielleicht so ein ganz kleines bisschen unter dem Radar lief, beziehungsweise sich den Platz ja mit vielen ähnlichen Genrevertretern teilen musste, du hast gerade ein paar genannt, ist es für das Amiga-Franchise kein unwichtiger Titel, denn es fiel 93 in eine sehr, sehr wichtige Übergangsphase auf dem System. Mhm. Es gab massenhaft Sportspiele, 8-Bit-Produktionen wurden immer unwichtiger. Die Menge an Amiga-Spielen auf dem Markt war immens und der A1200 galt so als neuer Hoffnungsträger. Und die Publisher wollten im konkurrierenden Konsolenmarkt mitmischen. Du hast es gerade gesagt, ne? Da musste man sich irgendwie behaupten, beziehungsweise mussten sich an denen, was Qualität und Anspruch angeht, irgendwie messen lassen. Und so wurde das Spiel in zeitgenössischen Magazinen auch schon offen als Antwort auf Sonic gehandelt, vor allem im Hinblick auf Tempo und Präsentation.
Ja, da auf Tempo komme ich später nochmal.
Und 93 wurde es sogar als das neue Zool gehandelt. Ob das so ist, ist am Ende wohl auch so ein bisschen Geschmackssache. Fakt ist aber, Soccer Kid wurde 1993 tatsächlich als einer der stärksten Plattformer für den Amiga aufgenommen. Und jetzt haben wir so ein bisschen gekichert bei Sonic. Man muss aber auch dazu sagen, Sonic war zu diesem Zeitpunkt ja auch noch nicht so wahnsinnig alt. 2 Jahre, glaube ich, wenn ich mich irre. Und hatte sicherlich noch nicht den Kultstatus, den es heute hat. Es war relativ neu noch. Insofern finde ich es noch so halbwegs okay, dass man versucht hat, sich mit seinen Spielen an dieser Figur zu messen. Auch wenn es natürlich klar rückblickend ein bisschen nach hinten losgeht.
Ganz spannend finde ich. Und das habe ich irgendwie so gefühlt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber gefühlt wollten damals alle eine Antwort auf Sonic haben. Alle wollten irgendwie das neue Sonic machen. Das finde ich total spannend, weil Mario war vorher schon super erfolgreich und sicherlich wollten davor auch alle Mario so ein bisschen nacheifern. Aber dieses Extreme, wir machen jetzt das neue Sonic. Das war in dieser Zeit für mich viel, klar, ich war natürlich auch älter und vielleicht habe ich es auch einfach nur nicht mitbekommen vorher, aber das ist so präsent gewesen. Alle wollten das neue Sonic machen. Und so das neue Mario davor, ja, man wollte schon irgendwie, wie gesagt, die Qualität von Mario erreichen, aber gefühlt wollte niemand das neue Mario machen. Aber das neue Sonic wollten sie alle machen. Den neuen Maskottchen-Plattformer, den Durchbruch, so wie Sonic es geschafft hat. Das ist schon bemerkenswert.
Na, ich glaube, auch vorher haben ja schon viele versucht, so ein bisschen an Mario ranzukommen. Mit Sonic hat Sega das geschafft, da einigermaßen ebenbürtig zu sein.
Mit was Eigenem, ne? Sie haben es nicht kopiert, sie haben was Eigenes gemacht. Jump'n'Run, ja, aber an sich schon ein anderes Spiel.
Und Mario war zu dem Zeitpunkt vielleicht auch schon so ein kleines bisschen angestaubt. Ja, der kam ja aus den 80ern und die 90er-Kids, ja, die konnten vielleicht gar nicht mehr so viel mit dem anfangen. Und Sonic passt ja einfach wunderbar in diese bunten, schrillen, schnellen, frühen 90er.
Ja, das stimmt.
Und das hat Sega ja auch einfach abgeliefert. Der war schnell, er sah futuristisch aus, der war fresh, der hatte Appeal, hast du irgendwann mal gesagt. Also
Aura, sagen die jungen Leute heute.
Richtig, er hatte Aura, ordentlich Aura gefarmt. Ja, also das war, glaube ich, einer der wenigen Versuche, wo das mal geklappt hat. Und um diese Freshness auch herzustellen, hat man sich dann vielleicht lieber an diesem moderneren Maskottchen orientiert, als an so einem, ja, doch ein bisschen angestaubten 80er-Jahre-Mario.
Ja, kann sein.
Ja.
Aber jetzt wissen wir ja schon ein bisschen was. Es geht um Fußball, es geht um Plattformen und irgendwie auch um eine Weltmeisterschaft, das hast du ja schon angedeutet. Ja, hantieren oder fußtieren mit einem Ball. Wir sprachen schon von der besonderen Steuerung. Aber mit was haben wir es denn hier eigentlich zu tun?
Also im Grunde ist Soccer Kid schon ein recht typischer Amiga-Plattformer, dem man seine englische Herkunft durchaus anmerkt oder seine europäische Herkunft.
Oh ja, da möchte ich aber sowas von laut oh ja sagen.
Ja, also wer Spiele aus dem englischen Markt kennt, aus dem europäischen Markt kennt, die aus diesem Genre kommen, der wird das feststellen. Das hat mit einigen Spieldesign-Entscheidungen zu tun. Hashtag Enemy Placement.
Mhm.
Dein Lieblingsthema heute Abend, glaube ich.
Ja.
Aber auch mit der visuellen Präsentation und mit dem Humor. Also wenn ich da an andere Spiele denke, aus England, von Core Design beispielsweise, ich denke an Chuck Rock.
Mhm. Ja, stimmt, ja. Ja.
Oder an Super Frog. Dann sind das schon nicht unbedingt grafisch, aber so vom Gameplay, von der Art und Weise, wie sie mit Humor umgehen, wie sie sich präsentieren, sind schon Parallelen festzustellen. Das ist alles sehr unamerikanisch. Das ist irgendwie europäisch. Ich finde, man sieht ihnen das an.
Zool? Nee. Gremlin? Englisch? Ich finde, Zool passt da auch schon rein, ja.
Schlägt da auch so in diese Kerbe, ne? Also ein englisches Spiel, ein europäisches Spiel. Und es gibt allerdings eine Sache, die es von anderen Spielen dieser Art unterscheidet. Und das ist die jetzt schon einige Male erwähnte Steuerung. Denn alles, was Soccer Kid hier im Spiel tut und wofür andere Maskottchen Power-Ups brauchen oder irgendwelche Items, erledigt unser Bengel, unser Football-Kid, unser Kid Cleats. Mit seinem Fußball.
Ja, mit dem Fußball, das stimmt. Aber warum macht er das mit dem Fußball? Warum rennt der Junge mit dem Fußball über die ganze Welt? Kommen wir später noch zu, wenn wir uns die Level angucken. Und ballert, bolzt im Prinzip. Kennst du noch Arschabbolzen?
Ja, sehr gut sogar. Auch als Nicht-Fußball-Fan.
Also warum bolzt der alle möglichen Leute und irgendwelche Viecher mit seiner Pille ab? Und da haben wir tatsächlich eine Geschichte. Wir schreiben das ferne Jahr 1994.
Mhm.
Wir befinden uns im Jahr 93, also das ist voll das futuristische Spiel.
Far Away in America.
Ja. Und es ist Tag des Endspiels und Soccer Kid sitzt wie viele andere tausend Millionen Milliarden Zuschauer vor dem Fernseher und wartet auf den Anpfiff. Zeitgleich kreist aber der Weltraumpirat Scap in seinem Raumschiff über der Erde. Er ist natürlich auf der Suche nach einer weiteren Trophäe für seine Sammlung.
Natürlich.
Natürlich. Zufällig entdeckt er auf dem Scanner den WM-Pokal, der in den USA darauf wartet, nach dem Spiel an den Sieger überreicht zu werden.
Oh, schau mal, ein WM-Pokal.
Der Himmel verfinstert sich, Scap taucht über dem Stadion auf und beamt die Trophäe auf sein Schiff. Er flieht dann von der Erde und währenddessen kollidiert er mit einem Asteroiden, Der Pokal zerfällt daraufhin in 5 Teile und fällt auf die Erde an 5 verschiedenen Plätzen in 5 verschiedenen Ländern. Und Soccer Kid, typisch englisches Vorstadtkind, was macht er natürlich? Der beschließt darauf, die Teile zu suchen, wieder zusammenzufügen und die Fußball-WM zu retten.
Ja, soweit so logisch.
Ja, was ich dabei, naja, unlogisch nicht. Ich wollte jetzt eine tolle Überleitung. Nein, aber was ich überraschend fand, gar nicht so die Geschichte, war, dass der Pokal, zumindest in der Amiga-Version, also ich habe die 1200er-Version übrigens gespielt, die AGA-Version, dass der wirklich verdammt wie der echte WM-Pokal aussieht.
Na, das hoffe ich doch.
Also, ich habe ja die Super Nintendo-Version auch gespielt und da sieht der ein bisschen anders aus. Da haben sie den umgepixelt.
Ja, vielleicht müssen wir an der Stelle nochmal ganz kurz betonen, das haben wir, glaube ich, vorhin ein bisschen übersprungen, dass wir heute hauptsächlich über die Amiga-Fassung sprechen, also die Urversion, auch wenn du hier und da sicherlich ein paar SNES-Vergleiche einstreuen wirst. Wer das Spiel noch nicht gespielt hat, dem kann ich dieses atemberaubende Intro ans Herz legen. Nicht skippen, wenn ihr das Spiel mal auf dem Amiga spielen solltet, dann kommt ihr auch in den Genuss dieser Intro-Animation, die uns diese Geschichte erzählt. Und ich muss sagen, ich war erinnert ein wenig an The Lost Vikings. Da ist ja auch irgendein Alien unterwegs und sucht Trophäen für seine Sammlung. Also da musste ich so ein bisschen dran denken.
Ja, für seinen Zoo, ne? Der nimmt die Wikinger doch gefangen, weil er sie in seinen Weltraumzoo bringen will oder so.
Ja, das würde ich wissen, wenn wir mal eine Folge drüber... Ah, Mist, haben wir ja.
Ich war nicht dabei, ich war krank, ich bin raus.
Ja, ich hab's vergessen.
Ich muss es nicht wissen.
Das ist viel zu far away. Und ich habe gelesen, dass es diese Story auch nicht von vornherein gab, sondern dass die ein bisschen einfacher gehalten ist im Ursprung. Da sollte Soccer Kid eigentlich um die Welt tingeln, um zum Finale zu kommen. Also da gab's diese ganze Alien-Geschichte noch nicht. Da hat er sich einfach so von England auf den Weg gemacht in die USA, um beim Finale dabei sein zu können.
Ah, okay. Hätte ich vielleicht sogar besser gefunden, weil diese Sci-Fi-Geschichte brauche ich da eigentlich nicht drin.
Die ist relativ weit hergeholt.
Relativ.
Super unrealistisch.
Finde ich gar nicht.
Nee, mit dem Asteroiden?
Ja, gut, okay.
Dass der jetzt genau da zu dem Zeitpunkt, ja, okay. Also weiß ich nicht. Da hört's auf.
Aber du hast das Intro erwähnt. Wenn du dir die CD32-Version anguckst oder die PlayStation-Version, also alles, was CD-basiert ist, da gibt es sogar einen kleinen Zeichentrickfilm. Also da ist das Ganze nicht gepixelt, sondern wirklich gezeichnet. Okay. Das ist auch ganz nett. Also sie ist natürlich sehr 90er und sehr Billo 90er. Die Animationen, also diese Zeichentricksequenz, das holt heute keinen mehr in deinem Ofen hervor. Ne? Da kannst du heute wahrscheinlich mit ChatGPT oder irgendwelchen anderen KI, du kannst heute mit irgendwelchen KI-generierten Zeichentrickdingern viel, viel Geileres machen. Aber wir reden hier vom Jahr 1993.
Aber all das trifft ja auch schon ein bisschen auf das Intro der normalen Amiga-Version zu. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast.
Ja.
Also wir starten das Spiel und werden da eben abgeholt mit dieser Handlung. Und das ist ja auch so sehr cartoonig gehalten. Und es sieht schon, ja, ganz nett aus. Haut einen aber, du hast es gerade auch schon gesagt, nicht sofort vom Hocker. Es fehlt da an Tiefe, an Schattierungen. Es gibt keine Verläufe und alles ist irgendwie sehr flach, sehr flat. Und das ändert sich aber im Startbildschirm, der anschließend kommt. Denn hier zeigt sich tatsächlich, was für ein durchaus hübsches Spiel Soccer Kid sein kann, wenn es will. Denn das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit diesem flachen Stil aus dem Intro. Hier in dem Startscreen, da steht unser Soccer Kid so mit verschränkten Armen und mit einem Fuß so heroisch auf den Ball gestellt. Schaut uns erwartungsvoll an, begleitet von so einer durchaus netten und fröhlichen, funkigen Musik. Und hier ist die Grafik wirklich deutlich netter. Der Screen ist farbenfroh, die Figur ist sehr detailliert gepixelt, die Farbverläufe sehen toll aus, es gibt so Glanzeffekte, also wirklich gar kein Vergleich zu dem Intro von eben.
Sieht in der AGA-Version übrigens nochmal schöner aus. Mhm. Also da sind die Farbverläufe deutlich besser, also die haben da schon die Möglichkeit der AGA-Grafik ordentlich ausgenutzt, hat mir gut gefallen, aber erster Kritikpunkt, man muss schon sagen, Soccer Kid ist kein schönes Maskottchen, der ist schon recht hässlich.
Ja, das stimmt. Also der Charakter selber ist nicht schön, der ist nicht charismatisch, der sieht toll aus, der ist schön, also handwerklich schön gepixelt.
Ja, auf jeden Fall. Aber die Figur an sich, das ist so, es ist halt ein kleiner Junge mit schwarzen Haaren und viel zu dicken Augenbrauen direkt über seinen Augen. Es sieht einfach, also da hätte ich vielleicht irgendein anthropomorphes Tier geiler gefunden. Scheiß drauf, auch wenn es alle gemacht haben, aber
ja, ich könnte mir vorstellen, man wollte, dass sich die Kids möglichst gut identifizieren können, so fußballspielende Kinder in dem Alter. Und wer das Maskottchen nicht kennt, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Hugo, falls ihr den noch kennt, und dem Haribo-Männchen.
Das Haribo-Männchen, das passt tatsächlich recht gut, wobei Soccer Kid sieht beschissener aus.
Aber ich fand's
tut mir leid.
Ja, das stimmt. Props gehen raus in das Haribo-Männchen. Aber ich finde so vom Design, von diesen großen Augen, die Ästhetik, vielleicht auch ist es auch dieser glänzende Stil so ein bisschen, der hat mich irgendwie so ein bisschen an Hugo erinnert. Also falls ihr den noch kennt, dieses komische Viech.
Dieser Kobold oder was das da gewesen ist.
Was auch
ist.
Immer, ja, genau.
Also was ich an der Figur ganz nett finde, der hat halt riesige Füße. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz geil, das passt. Aber auch da denke ich wieder, der hat halt einen riesigen Kopf und riesige Füße und das hätte einfach irgendwie, wie gesagt, ein anthropomorphes Tier hätte ich geiler gefunden.
Ja, das ist das Problem, wenn man halt menschliche Charaktere entwirft, die vergleicht man automatisch mit anderen Menschen. Ich glaube, das ist schwierig, da wirklich jemanden zu treffen, ne, der so Konsens schafft.
Spoiler-Alarm, ich find's im Spiel gar nicht mehr so schlimm.
Das sieht ja auch anders aus.
Ein bisschen. Aber auf dem Packungsshot und auch auf dem Startbildschirm ist es schon ein hässliches Maskottchen. Tut mir leid, Soccer Kid. Also du hast bestimmt eine tolle Frau gefunden und mittlerweile ganz viele tolle Kinder, aber ein hübscher bist du nicht.
Nee, sehr hässliches Kind. Es gibt in diesem Titlescreen 3 Optionen. Wir können das Spiel natürlich sofort starten. Wir können aber auch uns kurz Zeit nehmen im sogenannten Kit-Design. Das Trikot unseres Charakters zu gestalten. Das ist ganz cool, ist eine ganz nette Idee, eigentlich komplett unwichtig, aber es macht schon so ein bisschen Spaß, hier Shirt und Hose farbig individuell zu gestalten. Fand ich eigentlich nett.
Tobi, du sagst das hier so einfach.
Ja.
Das ist mega.
Ja, es ist mega.
Also tut mir leid.
Du weißt doch, ich habe Schwierigkeiten, Emotionen in meine Stimme zu legen.
Also ich habe mir ein paar Videos zu dem Spiel angeguckt und habe ein paar Reviews gelesen und mindestens die Hälfte der Leute hat das positiv hervorgehoben, dass sie das cool fanden. Mhm. Das ist eine Zeit, wir reden von 1993.
Breathtaking.
Und deinen Charakter zu individualisieren, das war damals not a thing. Und hier kannst du, indem du, wie rum war denn das, wenn du nach oben und unten, kannst du das Trikot und wenn du dann links und rechts, dann die Hose verändern. Mhm. Und so kannst du dir dein Soccer Kit in dem Trikot und der Hose, also in dem Soccer Kit, also in dem Fall mit T am Ende, nicht? Ja, verstehst du?
Danke, dass du den Gag nochmal erklärst.
Erklärte Gags sind die besten.
Absolut.
So kannst du dir den echt schön individualisieren und dem Trikothose deines Lieblingsvereins oder ich habe natürlich in weißem Trikot und schwarzen Hosen gespielt, so wie Deutschland spielen sollte. Tobi, ich glaube, du hast All Black gemacht, ne?
Bei mir war All Black, genau.
Ja, Totentanz, traurig.
So Schiedsrichtermäßig so ein bisschen. Übrigens.
Also Schiri-Kit eigentlich.
Ja. Also im Original, also auf der Packung trägt Soccer Kid ein rotes Trikot-Oberteil und eine gelbe Hose und rote Socken.
Stutzen heißen die auch bei den Fachleuten, Tobi.
Ja, das stimmt. Aber ich bin ja kein Fußballfan. Es gibt noch eine dritte Option, nämlich die Einstellungen. Da kann man dann Musik und Soundeffekte ein- bzw. ausschalten. Und es gibt nochmal eine kleine Anleitung zum Spiel.
Das möchte ich hier auch noch positiv hervorheben, dass sowohl Musik als auch Soundeffekte im Spiel gleichzeitig zu hören sind. Ja, du kannst das ausschalten, aber ganz oft bei Amiga-Spielen, habe ich ja schon öfter erwähnt, entweder hast du Sound oder Musik und hier hast du beides gleichzeitig. Und das ist aus heutiger Sicht ja total normal, aber wenn man ab und zu mal Amiga-Spiele von damals spielt und dann kommt man zu einem Amiga-Spiel, wo das halt ist, wie es sein sollte und man ist sich dessen bewusst, es ist wirklich, wirklich toll. Ja. Also das für mich absolut ein Pluspunkt.
Ja, ging mir auch so. Ich habe da auch direkt an dich gedacht. Und es ist mir auch im Spiel tatsächlich positiv aufgefallen, weil es ein paar Stellen gibt, wo es auch spielerisch oder spielmechanisch Sinn ergibt. Da können wir nachher nochmal kurz drüber sprechen. Wir starten aber direkt mal und legen los. Hier sei noch kurz die Ladesequenz erwähnt, in der Soccer Kid so eine blaue Diskette in den Händen hält. Sieht ebenfalls ganz nett aus.
Nee, die hält ihn nicht in den Händen. Der hat, steht da auch so davor.
Und ja, neben umarmt ihm die so ein bisschen. Ja, ja, doch, doch, doch. Ist so.
Naja, umarmen. Ja, ich finde, wir haben beide recht.
Ja, auf jeden Fall fand ich das auch ganz nett, weil natürlich sehr beliebt damals in den Ladesequenzen irgendwas mit Disketten zu zeigen. Passt hier ganz gut rein. Mhm. Und es geht dann los und das Erste, was wir sehen, bevor es ins Game geht, ist so eine hübsche Weltkarte. Ne, du hast sie gerade erwähnt, die 5 Pokalteile fliegen auf die Erde nieder. Und auf der sehen wir, in welchem Land wir starten, also in England, und vor allem, wo sich die anderen übrigen Teile des Pokals befinden. Los geht's also in Großbritannien und weiter geht's dann in Italien, Russland und Japan, bis wir schließlich dann am Austragungsort der WM ankommen in den USA. Mhm. Dann geht's auch schon los.
Ja, und ich habe es ja eben gerade schon gesagt, ich habe ihn ja ordentlich gebasht, den Soccer-Jungen, aber nach dem Startscreen, wo er gut gepixelt, das gebe ich ihm, aber ich finde ihn halt weiterhin hässlich. Aber hier im Spiel sieht er echt ganz gut aus. Und auch die allgemeine Grafik, das ist wirklich alles nett, das ist farbenfroh, schöne Amiga 16-Bit-Ästhetik, die ganzen Farbverläufe, das ist alles schön aufeinander abgestimmt, die Spielfigur, aber auch die NPCs, würde man das so sagen, in einem Jump'n'Run, aber auch die Hintergründe, das sieht alles wirklich recht detailliert aus, ist schön, gibt viel zu entdecken.
Total, ja.
Und man erkennt dadurch die entsprechenden Ländersettings ziemlich easy.
Ja.
Wie ich finde.
Absolut. Hier wird jedes Klischee mitgenommen.
Ja, in einigen Leveln wirklich extremer als in anderen, aber ja, auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich ein HUD, das ist in der Amiga-Version am unteren Bildschirmrand, das ist ja aufgeräumt. Da haben wir ganz links 2 Herzen, das ist unsere Lebensenergie. Daneben haben wir die Punkte, die wir natürlich sammeln können. Das ist ein europäisches Spiel, man sammelt hier alles. Also ich habe in einem Kommentar zu diesem Spiel gelesen, Sonic sammelt Ringe, Mario sammelt Münzen, in europäischen Plattformern sammelt man alles.
Ja, wenn wir da an James Bond zum Beispiel denken.
Oder an Super Frog.
Ja, da findest du ja auch alles, von Gurken über Cookies und weiß nicht was. Auch wieder ein europäisches Spiel übrigens. Ja.
Das ist hier halt auch der Fall. Dann haben wir einen Timer, einen Counter, 45 zeigt er am Anfang an, das sind aber nicht 45 Sekunden. Ich fand den sehr weird, weil ich den nicht so richtig pinnen konnte, wie viel Zeit habe ich noch. Mhm. Dann haben wir 11 leere Plätze für Sammelkarten, das fand ich ganz nett, also Fußball-Sammelkarten, Panini-mäßig.
Ja.
Und ganz rechts haben wir die Leben, die uns noch bleiben, das sind am Anfang 3.
Genau. Mit diesen Spielkarten, da war ich ein bisschen irritiert. Ich wusste überhaupt nicht, was ich damit machen soll anfangs, weil ich natürlich die Anleitung nicht durchgelesen habe. Aber das erfährt man Gott sei Dank relativ schnell im ersten Level oder an jedem Level anfangen. Da klärt einem so ein kleines Infoschild darüber auf, ne?
Wenn man es anschießt, das ist wichtig, das Infoschild muss angeschossen werden, dann wird gesagt, wie viele von diesen Spielkarten in dem Level oder in der Zone versteckt sind. Und wenn man alle 11 gefunden hat, dann gibt es nach den 2 Zonen, also jede Welt oder fast jede Welt gliedert sich in 3 Level, in 3 Stages und jede Stage hat 2 Zonen und nach 2 Zonen, also wenn ein Stage beendet ist und man alle Karten eingesammelt hat, dann kommt man in so eine Bonuszone, wo man auch nochmal alles abballern, also abbolzen kann. Dann kann man Sachen nochmal einsammeln. So ein kleines Plattformlabyrinth im Prinzip.
Ja, Spoiler habe ich nie geschafft.
Nein?
Nee, ich bin nicht so ein Komplettist und habe mir da oft einfach die Mühe nicht gemacht. Beziehungsweise ich habe das erst ein bisschen später gerafft, dass ich die finden muss. Mhm. Und auch erst gerafft, dass ich die alle finden muss, um dann eine Belohnung zu bekommen. Mhm. Und ich habe auch nach und nach erst so ein bisschen mehr her exploriert, wie ich die Steuerung überhaupt handhabe und habe zum Beispiel anfangs gar nicht gewusst, wie ich in höhere Ebenen vordringen kann, wo diese Karten teilweise zu finden sind. Und das ist mir dann in einem späteren Teil des Levels erst klar geworden, wie das geht. Ich wusste, jetzt habe ich bestimmt am Anfang was liegen lassen, weil ich es dann noch nicht wusste und dann war es mir auch egal, da bin ich nicht so. Insofern habe ich diese Bonuslevel nie so richtig mitbekommen.
Ja, aber Tobi, wenn du schon jetzt gerade über die Steuerung sprichst, Dann erzähl doch mal, wie funktioniert denn das Soccer Kit? Das macht ja alles mit dem Ball, haben wir ja schon gesagt.
Genau, also fast alles, was er tut, tut er mit einem Ball und den kickt er in der Regel so automatisch vor sich her und kann ihn dann für alle möglichen Aktionen nutzen. Auf dem Amiga gibt's ja in der Regel nur eine Feuertaste. Das heißt, man muss hier ein bisschen erfinderisch werden und die Taste teilweise doppelt oder länger benutzen. Das heißt, erstmal, wenn wir uns nach rechts oder links bewegen, dribbelt man den Ball in die entsprechende Richtung vor sich her. Mit nach oben springt man in die Luft, je nachdem wie lang, umso höher. Und der Ball bleibt in dem Moment am Boden liegen. Man kann übrigens, nur am Rande erwähnt, auf dem Amiga Mini, wo ich es gespielt habe, ja die Tasten auch so belegen, dass man mit dem anderen Feuerknopf springen kann. Das habe ich natürlich gemacht.
Man kann auch in der AGA-Version zumindest, da gibt es am Anfang so ein Auswahlmenü und dann konnte man einstellen, ich habe ein CD32-Pad.
Ah, okay.
Und dann hat das automatisch, also gab's automatisch zwei Tasten. Also du hattest dann eine dedizierte Sprungtaste. Aber was ich ein bisschen doof fand, was mich wirklich gestört hat, nach oben drücken auf dem Pad ist immer noch springen. Mhm. Also du hast zwei Möglichkeiten zu springen. Was doof ist, weil du den Ball ja auch in einigen Momenten mit nach oben, also du tängelst den dann ja, also so auf dem Fuß halten die ganze Zeit, ne? Tängeln, sagt man das so?
Ja, schon,
ne?
Ja.
Also ich kenne das unter Tängeln, also den Ball hochhalten auf dem Fuß und wenn du dann nach oben drückst, dann schießt du den Ball halt nach oben. Und wenn du das zu lange machst, dann springst du danach auch und dann springt man manchmal durchaus in Gegner versehentlich rein. Also das fand ich dann wieder ein bisschen doof.
Ja, das stimmt. Aber gut, so war halt die ursprüngliche Steuerung gedacht. Bisschen schade, dass man es nicht deaktivieren kann. Mit nach unten duckt man sich logischerweise. Mhm. Ganz praktisch bei gegnerischen Projektilen, aber auch um sehen zu können, was sich unter einem befindet. Ne? Man kann sich ducken und dann scrollt der Bildschirm so ein bisschen nach unten und manchmal kann man dann schon sehen, was unter einem sich befindet. Das ist ganz hilfreich an der einen oder anderen Stelle.
Das habe ich erst später gerafft.
Da gibt's ja auch in anderen Spielen schon.
Ja. Ich habe das aber in dem Spiel erst später gerafft. Es gibt ja so Momente, wo du in so Gruben springen kannst und dann weißt du nicht so richtig, kann ich da jetzt reinspringen oder nicht? Oder sind da Gegner in dieser Kanalisation da unten? Und dann, wenn du dich duckst und die Kamera geht ein bisschen nach unten, dann kannst du da schon reingucken. Das, wie gesagt, ich habe es am Anfang nicht gerafft, aber als ich es gerafft habe, habe ich gedacht, ja, okay, das ist hilfreich, das ist gut. Weil man springt leider öfter mal in Gegner rein, die man nicht sieht.
Ja.
Also Gegner-Placement haben wir ja schon gesagt.
Ja, also dafür habe ich es tatsächlich auch häufig benutzt. Es gibt aber auch noch eine doppelte Funktion mit der nach unten Taste. Das heißt, wenn ich auf so dünneren Plattformen stehe, das kennt man auch von anderen Spielen, dann kann man durch diesen Boden hindurch gleiten. Das geht aber nur bei einigen wenigen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch die Fußball-Moves, also das Kernstück unserer Steuerung, zum Beispiel die Grätsche. Ne? Dabei zieht man den Stick dann im Lauf so schräg nach unten. Dadurch slidet er dann so geduckt, ja, wie bei einer Grätsche, auf dem Boden. Ist ganz praktisch, um an so Engstellen vorbeizukommen. Mhm. Aber natürlich ist der Ball selber auch Teil seiner Moves. Also man kann zum Beispiel auf dem Ball landen, wenn man im Sprung den Stick nach unten bewegt. Und dadurch ist man dann leicht erhöht, was auch hier und da praktisch sein kann. Aber in der Position, wenn er so auf dem Ball steht, lassen sich auch noch zwei andere wichtige Aktionen ausführen. Denn zum einen kann man auf dem Ball rollen, eine Aktion, die eigentlich gar nicht so wichtig ist. Aber die andere, denn ich kann den Ball in dem Moment als eine Art Trampolin nutzen. Und das ist an vielen Stellen wichtig und sogar notwendig, um höhere Ebenen zu erreichen. Das ist ganz cool und das ist genau das, was ich eben meinte. Das habe ich erst später gecheckt, wie das funktioniert, weil es vielleicht auch so ein bisschen hakelig ist.
Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich damals mich nie so richtig in die Steuerung reinfuchsen wollte. Das habe ich dieses Mal gemacht. Und du hast ja ins Handbuch gucken können, weil du das ja vorliegen hast. Ich habe ja nur auf dem Amiga Mini gespielt. Also du ja auch, aber du hast das originale Handbuch vorliegen. Und ich habe das tatsächlich irgendwann gerafft, wie ich auf diesen Ball komme. Übrigens mit Springen und nach unten habe ich das nie gemacht. Das wusste ich nicht, dass das geht. Du kannst ja auch anfangen zu tängeln, aber gleichzeitig irgendwie nach unten und dann stellt er sich auf den Ball anstelle zu tängeln.
Ah, okay.
Also das geht auch und so habe ich das immer gemacht.
Ja, siehst du, das habe ich so, ja, so weit bin ich gar nicht gekommen. Da musste ich wirklich mal ins Handbuch gucken, weil ich das irgendwo gesehen hatte in einem Tutorial oder in einem Screenshot, dass er da rumhüpft. Auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige und coole Aktion. Mhm. Und ja, die wichtigsten Aktionen bestehen aber natürlich darin, zu kicken, vor allem um sich die lästigen Gegner vom Hals zu halten. Und da gibt's auch wieder etliche Varianten. Ne? Da kann er den Ball kicken, er kann Chips spielen, er kann Kopfbälle, Fallrückzieher und so weiter. Also alles hilfreiche Moves, je nachdem, mit welchem Gegnertyp man es gerade zu tun hat. Ne? Da fliegt der Ball dann in unterschiedlichen Winkeln, in unterschiedliche Höhen und Richtungen. Das waren, glaube ich, im Handbuch alleine 10 unterschiedliche Kicks, die man da machen kann. Ich habe längst nicht alle davon gebraucht. Also man hat so den Standard-Kick nach vorne. Mhm. Den benutzt man relativ häufig, weil viele Gegner einfach von vorne auf dich zukommen. Oder nach oben, ne, um die blöden Vögel da loszuwerden. Ja. Aber diesen ganzen Zirkus mit Fallrückzieher und so weiter habe ich nicht benutzt. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie es geht, ehrlich gesagt.
Fallrückzieher habe ich ein paar Mal aus Versehen gemacht, aber auch nie wirklich aus dem Spiel heraus. Das war ja immer nur Versehen. Beim Tangeln habe ich den manchmal auch schräg geschossen oder halt nach vorne, dann schießt du ihn ja nicht auf den Boden, sondern so eine leichte Kurve.
Ja.
Das habe ich auch öfter mal benutzt. Und ansonsten mit der Hacke, also auf den Gegner zu, umdrehen, weglaufen, aber dann kannst du ja gleichzeitig auch quasi mit der Hacke auf den Gegner schießen. Das habe ich oft gemacht.
Übrigens, wenn man einen Ball wegkickt, ist er weg, kann man sich vorstellen. Mhm. Ist natürlich praktisch, wenn man ihn auch irgendwie wiederbekommt, um den nächsten Gegner auch noch wegkicken zu können. Und dazu kann man den sich wieder an den Fuß zurückholen. Das muss man dann einmal den Feuerbutton ein bisschen länger gedrückt halten und dann erscheint, spawnt der Ball wieder auf dem Fuß und man kann dann ganz normal weitermachen.
Ich habe am Anfang echt gedacht, wie machen die denn das? Also ich wusste das nicht mehr. Und dann dachte ich, ah, das ist ja scheiße, du kannst ja nicht den ganze Zeit irgendwie, was ist, wenn der Ball irgendwie zurückrollt oder aus dem Bild raus oder wenn ich plötzlich einen Gegner zwischen mir und dem Ball habe, was ja auch passieren kann. Also ich schieße über den Gegner rüber und dann ist der Ball auf der anderen Seite des Gegners. Gerade bei Endgegnern kann das leicht passieren, bei den Bossgegnern. Und das haben die echt gut gelöst, muss ich sagen. Also das ist dieses wieder ranspawnen des Balls, wie du es genannt hast, an deinen Fuß. Das funktioniert wirklich gut.
Was mir manchmal passiert ist, tatsächlich ist, wenn du den Ball einmal weggeschossen hast und dann läufst du einfach weiter, um im Flow zu bleiben, hast den Ball aber noch nicht wieder zurückgeholt. Das heißt, du bist sozusagen unbewaffnet.
Ja.
Und dann kommt der nächste Gegner. Und dann ist mir oft aufgefallen, ach scheiße, der Ball ist gar nicht da. Und jetzt muss ich mir erst wieder herspawnen. Und
das dauert einen Moment.
Genau, dieses kleine Delay kann dann schon entscheidend sein, um möglicherweise mir einen Hitpoint da abziehen zu lassen. Das fand ich ein bisschen nervig. Insofern, das hast du vorhin kurz angeprangert, als wir über die Steuerung gesprochen haben, bin ich oft nicht so richtig in den Flow reingekommen, weil ich dadurch sehr vorsichtig geworden bin.
Ja. Das ging mir leider auch so. Das muss ich auch sagen. Ich habe das auch eher vorsichtig gespielt. Aber Steuerung möchte ich lobend erwähnen. Das ist nicht slippery.
Nee, das stimmt.
Also da kenne ich ganz andere Amiga-Spiele. Und du hast ja Russland erwähnt. Und der erste Russland-Level ist auf Schnee. Und ich dachte, oh nein, jetzt wird's bestimmt slippery. Nein, was nicht. Fand ich mega. Ja. Aber gut, er hat ja auch Stollenschuhe an. Wäre auch das doof, stimmt, wenn das slippery wäre. Aber nein. Spaß beiseite, fand ich richtig gut. Das war toll. Was wiederum nicht so toll war, war die Kamera. Wenn du dich umgedreht hast, dann ist die sehr schnell geschwenkt. Und wenn du dich ein paar Mal umgedreht hast, das war schon sowas, was dir, also da kann einem schon schlecht bei werden. Ich fand das Placement von Soccer Kid sehr gut. Du hast nach vorne relativ viel gesehen. Das war echt super. Aber wenn du dich umgedreht hast, ist die Kamera ganz schnell zurückgeschwenkt, dass in die andere Richtung viel zu sehen war. Und ja, das hätte man eleganter lösen können. Das hat mir wiederum nicht so gut gefallen.
Ja, witzig, ist mir auch nicht aufgefallen. Interessant, wie unterschiedlich man so Spiele spielt und so Dinge wahrnimmt.
Das sind so, wir haben ja schon gesagt, das ist ein englisches Spiel und man merkt, dass es ein englisches Spiel ist oder ein europäisches Spiel, merkt man auf jeden Fall. Oder man merkt auf jeden Fall, dass es kein japanisches Spiel ist und auch kein amerikanisches Spiel. Und ich habe das während des Spielens schon gedacht und dann habe ich so an die damalige Zeit zurückgedacht. Und damals ist mir das nicht aufgefallen, so ob da ein Spiel japanisch sich angefühlt hat oder amerikanisch oder europäisch. da habe ich überhaupt keinen Kopf für gehabt. Ein Spiel war gut oder schlecht. Mhm. Und eine Steuerung war gut oder schlecht. Und dass das so regionsspezifisch ist, das fällt mir jetzt erst im, ja, ich mache mal ganz kleine Gänsefüße mit meinen Klauenhänden im Alter auf. Ich glaube, du könntest mir mittlerweile, ohne dass ich es wüsste, irgendwelche Jump'n'Runs vorsetzen und ich könnte dir sagen, also von damals, und ich könnte dir sagen, ist das ein europäisches oder ein japanisches, / amerikanisches. Ich weiß nicht, ob ich japanisch-amerikanisch auseinanderhalten könnte, rein von der Steuerung, aber ich glaube, europäisch könnte ich immer auseinanderhalten, weil die meistens nicht so gut sind.
Okay, können wir ja mal Sebo drauf ansetzen.
Oh, Blindverkostung.
Das nächste Quiz. Ja, also das zur Steuerung, das ist dann wahrscheinlich auch das komplexeste Element hier im Spiel. Alles andere ist nämlich schon plattformertypisch und gewöhnlich. Wir haben die Energiepunkte, also die Hitpoints eben schon erwähnt. Das heißt, es gibt zum Glück keinen Instant Death bei Gegnerkollisionen.
Ja, zum Glück.
Insgesamt darf man hier dreimal getroffen werden. Zwei Herzen und das Nullte sozusagen. Mhm. Also eigentlich darf man dreimal getroffen werden, ehe man ein Leben verliert. Und von denen hast du ja gerade schon gesagt, sind es drei. Das ist ja auch relativ typisch. Die Level sind, wie erwähnt, ne, schön gestaltet, sehr detailliert. Werden wir gleich nochmal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und auch mit den Charakter haben wir eben schon gesprochen. Ganz niedlich, was mir aufgefallen ist, sind auch so die Animationen, also die Details in seinen Animationen, die auch übrigens insgesamt sehr flüssig sind und bei denen sich ja so die Haare ganz cool bewegen beim Laufen. Und ich musste an Sonic denken, als ich am Rande einer Plattform stand, am Abgrund. Ja. Da rudert er so mit den Armen und fällt so fast runter. Und das war ja so eigentlich genauso aus wie bei Sonic, der macht das ja auch.
Und er hat ja auch so große Füße wie Sonic.
Ja, genau.
Das passt total, ja. Ich musste da auch an Sonic denken und das fand ich richtig toll. Auch wenn er läuft, dann verändert sich sein Gesichtsausdruck. Dann wird er an, dann strengt er sich an.
Ja.
Das fand ich auch schön.
Also, ich glaube, er streckt die Zunge so ein bisschen raus beim Tangle, ne? Also so ein bisschen so dieses angestrengte.
Konzentrationszunge?
Ja, genau, die meine ich.
Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, habe ich nicht drauf geachtet, aber kann sein, ja. Auf jeden Fall sind seine Animationen echt schön.
Ja. Detailreichtum kann man dem Spiel auf jeden Fall nicht absprechen, in keinster Weise. Und ansonsten gibt's hier nämlich, wie es sich für einen Plattformer dieser Art gehört, viele, viele Plattformen, die sich teilweise bewegen und die schön ins Leveldesign eingebunden sind. Es gibt da Bäume und Autos und andere Dinge, auf die man klettern kann. Brücken, die unter sich zusammenfallen, Löcher im Boden, die dann ein bisschen in die Kanalisation führen. Es gibt die berühmten Stampfer von oben, es gibt Spikes und Trampoline, schwingende Stahlkugeln. Also quasi alles, was man von einem Plattformer dieser Art erwarten kann. Und natürlich diverse Items, die es einzusammeln gilt, haben wir gerade schon erwähnt. Und da ist wirklich alles dabei, vom Eis über Flaschen und weiß ich nicht noch was alles.
Ja.
Und die sind in erster Linie für Punkte gedacht. Es sei denn, du gerätst an Items wie Herzen oder Extraleben, die füllen dann deine Energie wieder auf.
Die sind aber immer in diesen Kisten drin,
ja,
die stimmt, du zerschießen musst.
Richtig, ja.
Das Einzige, was man noch einsammeln kann, was nicht nur Punkte bringt, wie die Lollis und Kekse und was weiß ich nicht alles, sind die Spielkarten.
Genau. Und über die Gegner haben wir noch nicht gesprochen.
Ja, stimmt. Auch hier würde man wahrscheinlich sagen, relativ genretypisch, aber immerhin auch hier optisch und in ihren Aktionen und Angriffsmodi schon an die jeweiligen Level bzw. Settings angepasst. Mhm.
Du spielst wahrscheinlich so ein bisschen auf den Engländer an, der gleich in der ersten Welt da rumläuft.
Du meinst den Bauarbeiter mit Kaffee, Pappbecher und Kippe.
Ja, genau.
Das fand ich so geil. Also da ist so ein dicker Bauarbeiter mit Helm und Warnweste und der hat einen Pappbecher, eindeutig einen Kaffee to go und in der gleichen Hand hat er eine Ziggi, hat er eine Zigarette. Und das fand ich so cool, dieses kleine Detail. Und dann spielst du die Super Nintendo Variante und da hat er natürlich keine Zigarette. Die haben sie einfach mal weggelassen.
Das ist Nintendo.
Ja. Aber nicht nur Nintendo, ich habe mir ganz kurz ein Let's Play der PlayStation-Version angeguckt, weil mich das interessiert hat, ob sich das grafisch irgendwie unterscheidet. Und auch da gibt's keine Zigarette.
Ah, okay. Ja, auf jeden Fall ist das schon ganz witzig und vielleicht auch ein bisschen typisch für diesen europäischen Humor, den ja Chrysalis hier gerne einstreuen wollte, haben wir vorhin schon festgestellt. Mhm. Und ansonsten findet man hier natürlich auch alle anderen Klassiker, ne, die sich alle so ein bisschen unterschiedlich verhalten.
Ja, Jungs auf Skateboards, Vögel haben wir schon gesagt, ne, überhaupt Tiere, irgendwelche Fische, alles dabei. Und Das fand ich aber wirklich ganz nett. Die passen immer ins Setting. Immer in die Levels, immer in die Stages. Wollen wir uns die mal angucken und dann dabei so ein bisschen erzählen, was man so an Gegnern sieht. Überhaupt, was man sieht. Und da sieht man ziemlich viel, denn vor allen Dingen bei der originalen Amiga-Version, da fällt auf, die Level sind groß. Nicht im Sinne von komplex, sondern in der Anzahl der Abschnitte, aber auch in der Länge der Abschnitte. Also teilweise sind die wirklich lang. Ich habe ja schon gesagt, fast jede Welt unterteilt sich in drei Stages, die dann wiederum aus zwei Abschnitten oder Zonen bestehen. Und nach jeder Stage, also nach zwei Zonen, kommt, wenn man alle 11 Karten gefunden hat, die Sammelkarten, kommt eine Bonus-Stage, aber auch nur dann. Das habe ich nicht gerafft. Ich habe nämlich noch ursprünglich gedacht, dass das nur nach der ersten Stage passiert und nicht nach der zweiten, weil ich in den ersten beiden Leveln habe ich jeweils in der ersten Stage die 11 Karten gefunden, aber in der zweiten nicht. Weißt du? Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann ist das halt nur nach der ersten. Klar. Weil ich habe das nicht gerafft. Später habe ich dann gelesen und dann, ah ja, okay, deswegen. Naja, nach der dritten Stage gibt's den Bossgegner. Und ich habe mich echt, ehrlich gesagt, noch gefreut. Ach cool, ein Spiel ohne Bossgegner. Es gibt Bossgegner immer am Ende der Welt quasi.
Natürlich.
Und das sorgt schon dafür, dass das Spiel lang ist. Unangenehm lang, muss ich leider sagen. Es wiederholt sich irgendwie ganz gut. Es gibt zumindest ein Checkpoint-System. Das sind so gestreifte Stangen.
Stangen.
An denen man vorbeiläuft, dann gibt's auch ein akustisches Signal, dann weiß man, okay, hier, der Checkpoint ist aktiviert, weil du kannst nämlich auch über den Checkpoint drüber springen und dann ist er nicht aktiviert, also du musst da schon durchlaufen. Also wenn du dann stirbst, dann startest du zumindest nicht am Level Anfang. Heute Emulation ist ja tendenziell egal, ich habe ständig gespeichert.
Ja, ging mir auch so. Übrigens, wer da gerade so ein bisschen ausgestiegen ist bei den ganzen Stages und Welten und Abschnitten, ist nicht schlimm. Es ist wirklich bisschen unübersichtlich und unangenehm, wie du es gerade gesagt hast. Also man hat wirklich irgendwann das Gefühl so, boah, noch eine Schleife, also wie ein Film, der so seine Längen hat und man denkt, noch ein Ende und noch ein Ende. Also irgendwann wird es dann auch ein bisschen langweilig und da hätte auf jeden Fall die Hälfte wahrscheinlich ausgereicht, ging mir zumindest so.
Ha!
Da hast du was für mich, glaube ich, ne?
Ja, wo du die Hälfte sagst. Ziemlich genau die Hälfte hat nämlich die Super Nintendo Version. Du hast auch 5 Welten, also 5 Länder, in denen du dich bewegst. England, Italien, Russland, Japan, die USA. Und du hast auch 3 Bereiche, 3 Stages, aber du hast jeweils nur eine Zone. Ja, es reicht absolut. Das Einzige, was dir dadurch entgeht, ist der Himmel. Weil da haben sie ein paar schöne Sachen gemacht. Der Himmel in den 2 Zonen ist nämlich jeweils anders. An dem einen ist es ein Morgenhimmel, dann ist es ein Mittagshimmel. Oder es ist ein Mittaghimmel und dann ein Abendhimmel. Und das ist dieser wunderschöne Amiga-Himmel. Tobi, wie heißt der nochmal?
Copper.
Ja, der Copper-Effekt.
Der Copper-Effekt.
Ja, und das sieht so toll aus. Also da muss ich sagen, da geht Credit raus. Da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht.
Ja, voll. Das ist echt sehr, sehr hübsch geworden. Auch wenn ich die Welten nicht alle gesehen habe, denn ich bin nicht so weit gekommen. Da musste ich mir dann das von dir erzählen lassen oder Let's Plays gucken. Aber wir haben gerade über das Abspeichern gesprochen. Das ist natürlich super. Der Spieler von 1993, der konnte natürlich auch abspeichern, allerdings auf einer extra Safe-Diskette.
Und das auch nur, nachdem man eine ganze Welt geschafft hat.
Genau. Aber immerhin, ne, mit den Checkpoints und Safe-Diskette war man nicht komplett verloren, aber sowas wie ein Passwortsystem gab es leider nicht. Hätte man bei den Massen an Leveln durchaus gebrauchen können.
Ja, aber jetzt, wir haben die Himmel ja, oder ich habe die Himmel jetzt schon so in den Himmel gelobt. Oh Gott, no pun intended. Tobi, die erste Welt England. Lass uns die doch mal ein bisschen genauer angucken.
Das können wir gerne machen. Das ist auch die einzige, die ich wirklich gesehen habe.
Oh.
Soccer Kids Heimat, genauer gesagt seine Hometown Rotherfield. So ein urbanes Vorstadtsetting mit allem, was man dort so erwarten würde. Wolkenkratzer im Hintergrund, Wohnhäuser, Geschäfte und Pubs im Vordergrund. Wir sind auf dem Asphalt unterwegs, es gibt Hydranten, es gibt so Absperrpoller, es gibt Mülltonnen, also alles, was man so in einer Stadt erwarten würde. Sieht auch wirklich schön aus, muss ich sagen. Ich habe durchaus so ein England-Gefühl entwickelt. Ne? Vielleicht lag es auch an den Pubs oder dem Wetter. Ne? In dem zweiten Abschnitt dieser Welt fängt es an zu regnen. Das war total nett.
Das ist genau das, was ich meine. Also es ist zu lang, aber trotzdem, sie lassen sich immer irgendwie ein bisschen was einfallen, dass es nicht exakt gleich ist. Das ist super.
Ja, das ist cool. Aber das hätte man auch in einem Level verpacken können, ne?
Ja, oder die Level insgesamt, oder nein, die Zonen, das sind ja Zonen. Die Zonen insgesamt kürzer machen.
Ja, ja.
Das wäre definitiv sinnvoll gewesen. Das Spiel ist zu lang. Aber die Idee, ganz toll.
Die Idee war an sich richtig.
Aber es war die falsche Mieze.
Richtig.
Wer weiß, aus welchem Bond-Film das ist. Nee, das hatten wir schon mal.
Ja, ich weiß. Ja, und dann stehen da so Minis rum oder zumindest Autos, die aussehen wie Minis. Mhm. Also auch das schafft nochmal so einen britischen Vibe irgendwie. Also das ist schon wirklich sehr vielfältig gestaltet. Ne? Da gibt's natürlich auch die britische Bulldogge, die uns da als Gegner ja über den Weg läuft und so. Also ist schon cool. Im zweiten Abschnitt dieser Welt, da führt es uns dann in die ins englische Hinterland.
Ja, das also ländliche England quasi.
The Countryside.
Genau.
Ja, das ist schon so ein bisschen wie in so einem Pilcher-Roman, wie man sich das so vorstellt, ne? In der englischen ländlichen Gegend. Man hat blauen Himmel, viele grüne, saftige Wiesen und Felder. Da gibt's diese Steinmauern, die man auch irgendwie, ja, oder die ich zumindest irgendwie mit England verbinde. Es gibt Zäune, es gibt natürlich hier auch den schönen blauen Himmel, der sich dann wiederum verändert in den, ja, so ein Nachmittagshimmel. Es gibt natürlich Schafe, die hinter Zäunen stehen, aber auch vor Zäunen.
Ja, es sind Gegner.
Unsere Gegner sind. Und ja, das alles ist auch wieder sehr, sehr detailliert gestaltet. Man kann hier viel entdecken.
Und gerade hier im zweiten Abschnitt der Countryside, da ist mir dieser Unterschied des Himmels das erste Mal so richtig krass positiv aufgefallen. Ich wiederhole mich gerade, aber ich fand das einfach so schön, diesen Hintergrund mit den Wiesen, mit diesen viereckigen Wiesen, und da hinten sieht man Schafe, die auf den Wiesen grasen. Also selbst ganz hinten kann man noch, die Schafe bestehen jetzt nur aus zwei Pixeln, aber trotzdem, es ist wirklich nett, und dieser spätnachmittägliche oder frühabendliche Himmel, der so langsam orange wird, gerade zu dem Himmel davor, der so richtig blau gewesen ist, dieser Nachmittagshimmel, das ist wirklich toll. Also ich bin Riesenfan von diesen zwei Bereichen, also von diesen zwei Abschnitten, wo sich der Himmel ändert. Und das erlebt man natürlich in der Super Nintendo Version nicht, weil da der Copper-Effekt so nicht vorhanden ist, also es gibt einen Verlauf, aber der ist halt, weil das Super Nintendo mehr Farben darstellen kann, viel abgestufter, und es gibt ja nur eine Zone pro Stage, insofern gibt es nicht zwei verschiedene Himmel.
Ja, ein Grund mehr, hier zur Amiga-Version zu greifen. Ich fühle mich übrigens verpflichtet, einmal kurz aufzulösen, was du mit viereckigen Feldern gemeint hast.
Oh, du weißt das besser.
Naja, ich glaube, viereckige Felder könnte für Verwirrung sorgen, wenn man das Bild nicht vor Augen hat, das wir hier gerade vor Augen haben. Deswegen möchte ich es einmal kurz erklären. Es geht, glaube ich, um die eher eckig geratene Begrenzung der Felder. Also man sieht die Feldwege, die da so zwischen durchführen, ne? Oder
ja, mit Feldern meine ich auch Wiesen. Also ne?
Ja, also genau. Im Hintergrund sieht man so Hügellandschaften, die in Wirklichkeit Felder darstellen sollen, und die sind natürlich, gehören ja unterschiedlichen Bauern und sind entsprechend begrenzt in ihrer Größe.
Ach du, es sieht so schön aus.
Es sieht wirklich wunderschön aus. Ich weiß noch nicht, ob meine Erklärung jetzt irgendwem was geholfen hat, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss es nochmal aufgreifen. Im letzten Abschnitt geht's dann nochmal nach London.
Ja, und da wird so richtig Klischee, ne? Also da sieht man hier das, wie heißt das nochmal? Buckingham Palace, und man sieht den Big Ben später und rote Busse und schwarze Taxis und diese typischen roten Briefkästen, diese runden. Also da ist alles Klischee ohne Ende. Ach, die Tower Bridge sieht man auch noch im zweiten Abschnitt, also in der zweiten Zone dann, wo der Himmel dann übrigens grau wird. Es regnet zwar nicht, aber typisch englischer Sommerhimmel, schön grau.
Ja, in Abstufung natürlich.
Ja, sieht auch wieder toll aus. Ist mir hier nicht mehr ganz so doll aufgefallen. Also die englische Countryside, das ist schon Peak.
Ja, das ist richtig. Aber auch London sieht geil aus.
Ja,
und absolut. Auch, dass man die Elemente, die wir gerade gesagt haben, die Busse, die Taxen und so weiter, die Telefonzellen, die da rumstehen, sind auch so eingebaut ins Spiel, dass man sie nutzen kann. Man kann da oft draufspringen und dann in höhere Ebenen gelangen. Das haben sie schon sehr, sehr schön eingebunden, muss ich sagen. Also insgesamt ist England hier schon wirklich ein toller Auftakt. Und Soccer Kid ist wirklich ein schönes Spiel.
Ja, finde ich auch. Also klar, man muss sich natürlich darüber im Klaren sein. Wir haben hier ein Amiga-Spiel aus den frühen 90ern. Das kann mit einem originären Super Nintendo-Spiel nicht mithalten. Aber trotzdem ist es ein schönes Spiel.
Ja.
Gebe ich dir recht.
Total. Eins ist mir gerade noch eingefallen. Es gibt Bäume, die da rumstehen. Und da gibt es so einen kleinen Blätterraschel-Effekt, wenn ich da dran springe.
Mhm,
da fallen so ein paar Blätter runter. Und das ist dann so ein Indiz dafür, dass ich da irgendwas mit machen kann. Ne? Dann tatsächlich kann man diese Bäume ja hochklettern oder ja da drauf springen.
Ja, als Plattform benutzen im Prinzip.
Genau.
Ne?
Also wirklich ja sehr, sehr cool. Ja, und dann geht's nach Bella Italia, ne?
Mhm. Da hast du nur angespielt, oder?
Genau, da bin ich tatsächlich nur in den ersten Abschnitt, in die erste Zone gekommen. Für mich, das kann ich zumindest sagen, auch wenn ich nicht gespielt habe, der optisch schönste Level, denn hier zeigt der Amiga ne, auch mal wieder, was er so in Sachen Grafik und Farben alles so kann, beziehungsweise der Designer zeigt es natürlich auch, aber der hat mir, glaube ich, so im direkten Vergleich am allerbesten gefallen, vor allem die späteren Abschnitte, aber dazu kommen wir noch.
Ja, in England habe ich so gedacht, boah, ich habe Soccer Kid echt völlig zu Unrecht damals so sträflich behandelt. Ist ja ein Megaspiel. Ja, Gegnerplacement an der einen oder anderen Stelle, und die Gruben an der einen oder anderen Stelle, aber geht schon, ist okay. Und dann sind wir in Italien und hier geht's los. Und ich habe gedacht, Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also, ja, schön ja, aber ich war da, ehrlich gesagt, von den ersten zwei Zonen, die die italienischen Ruinen sind, gar kein Fan. Fand ich ganz schrecklich. Also nicht optisch, ne? Spielerisch. Hat mir gar nicht gefallen.
So römisch angehaucht, ne?
Genau. Gibt's auch so einen römischen Geist. Sehr weird. Plötzlich ist da ein Geist. Warum auch immer. Also der hat dann so einen Helm mit so diesen Rosshaaren oben drauf.
So
kennt man aus
Legionärshelm.
Ja, genau. Kennt man aus den Asterix-Comics. Mhm. Die ein bisschen was zu sagen hatten. Die haben Pferdehaare oben drauf. In Rot. Das ist aber ein Geist. Ganz weird. Und dann gibt's auch noch Schlangen, kommen da plötzlich hinzu. Und auch tatsächlich ein lebender Legionär, warum auch immer, der da in den Ruinen rumrennt. Okay, so what? War ich kein großer Fan von den Ruinen, muss ich sagen.
Ich auch nicht. Ich habe nur wenige Sprites und Sekunden davon genießen dürfen. Und ja, nee, fand ich auch sehr anstrengend.
Aber dann kommen wir nach Venedig.
Da wird's schon hübscher.
Aber Venedig ist wieder ein Stadtlevel, der hat mir wieder besser gefallen. Und hier kommt auf jeden Fall einer meiner Lieblingsgegner aus dem Spiel, neben dem zigarettenrauchenden Bauarbeiter. Hier haben wir einen Kellner, einen Ober, so schwarze Haare und so einen hochgezwirbelten Schnauzbart, also richtig schön Italien-Klischee. Und der trägt 5 Pizzen. Und wenn der auf dich zukommt und du bis zu nah an ihm dran, dann fängt er an, mit denen auf dich zu werfen. Das ist der Hammer gewesen. Ich habe gedacht, Alter, wie cool. Und das ist genau wieder so ein Moment, wo ich sage, ja, die haben sich, ja, ist total Klischee, ne? Aber die haben sich Gedanken um Klischees gemacht. Was können wir denn für Gegner nehmen? Ich habe, als ich den ersten Level gespielt habe, habe ich noch so gedacht, die Gegner, das ist aber jetzt nicht sehr abwechslungsreich. Und dann habe ich mal so überschlagen, was allein im ersten Level oder in der ersten Welt, im ersten Land in England schon alles so passiert und dachte, da tue ich dem Spiel jetzt aber gerade Unrecht. Und dann komme ich nach Italien und denke, okay, hier sind komplett andere Gegner. Die machen im Prinzip das Gleiche. Mhm. Also der Bauarbeiter wirft mit einem Schraubenschlüssel nach dir, der wirft jetzt mit einer Pizza nach dir.
Ja.
Im Prinzip egal, aber sie haben eine neue Figur erfunden, sie haben sich was ausgedacht und das fand ich richtig stark.
Richtig cool, ja. Und während in England noch die Jungs auf den Skateboards unterwegs sind oder Fahrradfahrer, haben wir hier dann natürlich Vespa-Fahrer, das ist halt auch geil. Ne?
Aber die waren so schlimm, die kamen angerauscht in einer Geschwindigkeit und springen dann teilweise auch noch. Das ist wieder Gegnerplacement aus der Hölle, du kannst denen manchmal nicht ausweichen und das bringt einen dann total aus dem Flow, weil du anfängst, vorsichtig vorzugehen.
Mhm.
Das fand ich wiederum echt schade.
Ja, aber hübsch, wie schön detailreich die Häuserfassaden im Hintergrund gepixelt sind, mit dem abgeplatzten Putz, wo das Mauerwerk so durchguckt und die Blumenkästen, dann sind da Sonnenschirme und so. Ist wirklich schön. Also Italien-Level bin ich ganz, ganz großer Fan von. Vor allem vom nächsten Abschnitt.
Oh ja, die Riviera.
Oh, ist der schön. Der ist wirklich toll. Also da haben wir wirklich alles, was so Italien-Sommer-Klischees braucht. Wir haben Palmen, wir haben einen See oder das Meer mit Bergen im Hintergrund. Wir haben Sonnenstühle, Sonnenschirme, Strand. Wir haben Segelboote. Also das sieht wirklich richtig, richtig schön aus und schafft so eine geile Sommeratmosphäre. Ist schon geil.
Ja, hier fand ich auch wieder, das war der zweite Level, wo ich den Himmel mega abgefeiert habe. In der ersten Zone, mega blauer Himmel, das guckt man sich an beim Spielen, wenn man da mal einen Moment sich Zeit für nimmt, da hat man direkt so, oh, ist das warm, oh, Hitze, Sonne, ein paar Quellwölkchen am Himmel, aber im Allgemeinen wolkenloser Himmel, super hell, blauer Himmel. Und in der zweiten Zone haben wir dann unten ist es so gelb und das geht dann über so einen, in diesem wunderschönen Koppereffekt, in über so einen, ja, orange, rosa, in so ein dunkles Violett und oben sind schon die ersten Sterne zu sehen. Und da bin ich so ein Fan von diesem Himmel. Es sieht so geil aus. Es ist so ein mega cooler Farbverlauf. Ich lieb's.
Ja.
Wie die jungen Leute sagen würden.
Sieht wirklich geil aus. Mit den Bergen dann noch so im Hintergrund, am Horizont. Ja. Ach ja, Urlaub. Urlaub in Italien.
Wir haben übrigens die Bosse vergessen, Tobi.
Na, wir haben ihn vorhin schon einmal kurz angedeutet in einem anderen Zusammenhang. Also in England war es ja der verrückte Rugby-Spieler.
Gareth,
okay. Und hier in Italien, wen haben wir da?
Da haben wir so einen Luciano Pavarotti-Verschnitt. Den habe ich echt gefressen, Alter, hat der mich genervt. Da habe ich dir noch böse Nachrichten geschickt und, und dir geschrieben, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich diesen Bossgegner hasse. Das war wirklich, wirklich schlimm.
Na gut, dass ich nicht so weit gekommen bin.
Aber Luciano Pavarotti, das merken wir uns mal. Mal gucken, ich versuche dran zu denken, dass ich da, wenn wir alle Bosse durchhaben, dass ich da nochmal kurz was zu sage.
Okay. Und dann kommen wir schon in die dritte Welt nach Russland.
Ja, und da, sehr Klischee, es ist natürlich Winter, obwohl die WM ja im Sommer stattfindet, aber in Russland ist ja immer kalt, immer Winter. Wir sind im Wald, es gibt neue Gegner, da gibt's Eichhörnchen. Oh, die haben mich auch genervt, die Eichhörnchen. Es gibt Hunde, man muss so Schächte sprengen, dass man da rein kann. Wirklich nett, aber passt jetzt nicht in den Sommer.
Nee, nicht so wirklich. Aber ja, ich wäre wahrscheinlich auch relativ schnell auf das Schnee-Klischee gekommen.
Ja,
und
ja, klar.
Ist ja auch eine ganz schöne Abwechslung zwischen den ganzen Welten. Und wir haben es ja schon mal gesagt, ne, die Klassiker. Es gibt Schneelevel, es gibt Wasserlevel, es gibt Wüstenlevel, es gibt urbane Settings. Mhm, und irgendwie kommen ja dann doch alle Spiele wieder in dieses Muster zurück. Insofern, na gut, haben wir hier halt ein Schneelevel.
Genau. Und dann, jetzt haben wir nämlich eine Ausnahme. Ich hatte ja gesagt, fast alle haben 3x2 Zonen. Hier haben wir das erste Mal 2 Zonen, eine Zone und dann erst wieder 2. Also wir sind hier auf einem Battleship, auf einem Kriegsschiff.
Natürlich.
Vor Moskau. Hinten sieht man diese Zwiebeltürme ne, von den Kirchen.
Ja, irgendwie so.
Und da kommen das erste Mal schießende Gegner, also tatsächlich die mit Pistolen auf uns schießen, wobei ich glaube, das soll Wasser sein, was die verschießen. Kein europäisches Spiel, ohne dass Wasser einem Schaden zufügt.
Das berühmte russische Meer vor den Toren Moskau.
Ja, wenn jetzt nicht, vielleicht ist es einfach ein See. Aber der Level, der ist gar nicht so lang, das geht sogar. Den kann man ganz gut spielen. Schwertfische springen hier übrigens auch aus dem Wasser und wenn sie dich treffen, naja, verlierst du halt ein Herzchen. Und dann sind wir in Moskau und auch in Moskau ist natürlich Winter. In Moskau stehen auch Weihnachtsbäume rum. Es sind russische Sterne. Irgendwo steht noch CCCP, also Klischees ohne Ende. Ach, und richtig geil. Das Ding heißt, ich glaube, auf dem Super Nintendo heißt der Level nicht Moskau, sondern Roter Platz.
Ah, das sieht ja auch ein bisschen aus wie die Kremlmauern, ne?
Und wir sind ja in Russland und dann steht da natürlich erstmal ein Panzer rum.
Natürlich.
Das habe ich meiner Freundin gezeigt und dachte, wie Klischee kann man eigentlich sein, ne? Also ja, diese Russenmützen, es ist kalt, okay, von mir aus, aber dass dann noch ein Panzer rumsteht.
Ja, ja. Da haben sie sich schon ordentlich Mühe gegeben, mit Klischees um sich zu werfen.
Auf jeden Fall. Und dann kommen wir zum Endgegner oder zur Endgegnerin, denn hier kämpfen wir das erste Mal gegen eine Frau, das ist eine Turnerin.
Genau, the Gymnasty Assassin.
Ja, die Gymnastik-Assassine.
Genau, wie sie ja im Handbuch genannt wird.
Die ging so einigermaßen. Die Pattern konnte man ganz gut lernen. Das war okay.
Tja, und dann geht's weiter in die Welt Nummer 4 nach Japan.
Ja, das ist auch wieder ein richtig schöner Hintergrund. Man läuft, klar, von links nach rechts. Und da hat man eine schöne Parallax-Ebene, weil man sehr weit im Hintergrund den Mount Fuji sehen kann. Also vermute ich mal, dass er das sein soll. Der ist auch mit Copper-Effekt gemacht. Also der Himmel hat einen anderen Copper-Effekt als der Berg. Das sieht richtig toll aus.
Ja, ist wirklich hübsch. Auch wieder sehr, sehr detailliert, sehr vielfältig. Es gibt diese kleinen Brücken, die man so aus asiatischem Raum kennt. Und es gibt diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Schreine oder diese Bögen.
Ja, die so aussehen wie so ein Tor, ne?
Ja.
Also nicht wie ein Fußballtor, sondern wie ein Tor, durch das man hindurch schreitet.
Die aber eher so für mich zumindest dekorativen Charakter.
Ja, die haben eher so einen Schreincharakter, hast du schon recht.
Ja, irgendwie sowas. Also alles, was irgendwie stereotypisch asiatisch ist, ist auch hier zu finden. Aber schön, wenn ich es mir so angucke. Wirklich hübsch. Also japanische Countryside, könnte man sagen.
Ja.
Im zweiten Level kann man das nächste Klischee. Natürlich gibt's hier die japanischen Schnellzüge, auf denen wir rumlaufen.
Bullet Express heißt das Ganze dann. Und auch hier haben wir wieder nur eine Zone. Also der Bullet Express ist nur eine Zone.
Ja, so hätte man es vielleicht auch von Anfang an handhaben sollen.
Ja.
Und ganz cool, ne? Man ist hier eben auf diesem japanischen Zug und der hat natürlich Fenster und man kann durch die Fenster durchgucken und Transparenzen war nicht so easy und da hat man dann mit so einer ganz feinen Rasterung, ne, wie man es von Sega auch kennt, vom
Dither-Effekt.
Genau, diesen Dither-Effekt erzeugt. Das sieht auch wirklich ganz cool aus, finde ich. Also auch da, Japan gefällt mir hier immer besser.
Ja, vor allen Dingen, da passiert auch was. Also der Zug fährt ja die ganze Zeit und man fährt durch Tunnel und man fährt vor Feldern vorbei und man ist dann auch auf verschiedenen Bereichen des Zugs. Da gibt es Kohlewagen, warum auch immer. Ich meine, es ist ja ein E-Zug, also Schnellzug. Warum sollte der? Aber gut, der transportiert halt Kohle, egal.
Genau.
Aber da hat man auch verschiedene Bereiche auf diesem Zug. Das ist nicht langweilig. Das sieht schon echt schön aus.
Ja. Das gleiche gilt auch für den letzten Abschnitt. Da sind wir in einer Factory. Ja.
Ja, wobei ich die ehrlich gesagt relativ langweilig fand.
Ich finde die Farben hier ganz, ganz geil. Diese Farbpalette, das sieht so schön 90er aus mit den türkisen Fliesen im Hintergrund.
Ja, das stimmt schon. Aber ich mochte den Level nicht besonders gerne, weil der auch so labyrinthmäßig war. Also wo muss ich jetzt hier lang? Das war sehr Turrican 1 irgendwie auf eine Weise. Ich war irgendwie an Also natürlich ganz anderes Spielprinzip, aber auch irgendwie an Persian Gulf Inferno erinnert.
Ja, das sind die Fliesen, glaube ich.
Ja, mit den Fliesen und den Treppen, die man dann hoch musste. Ja. Also den mochte ich nicht wirklich, den Level.
Ja, guck mal, die Mühe habe ich mir ja gar nicht gemacht. Ich freue mich hier nur an der Optik und den Farben. Übrigens bin ich ein bisschen an James Bond 2 wieder erinnert. Also dieser Glanzeffekt auf einigen Elementen und auch die Items hier, ne, sind wieder Eis am Stiel und solche Dinge, Lollis zu sehen, Bonbons. Das erinnert mich ein bisschen daran. Mhm. Tja, und dann haben wir den Bossgegner? Natürlich. Was könnte es sein in Japan? Ein Sumo-Ringer.
Wie heißt denn der?
Der heißt Saki Sumo Wrestler. Im Handbuch?
Der alte Saki.
Ja, ja.
Wer kennt ihn nicht?
Aber auch den habe ich natürlich nicht persönlich kennengelernt.
Den habe ich tatsächlich auch nicht mehr persönlich kennengelernt. Bis dahin habe ich es nicht geschafft, weil dieser Level mich extrem genervt hat. Ja. Tut mir leid.
Komm, dann hauen wir schnell ab. Wir müssen es ja nicht durchspielen. Springen hier einfach mal ganz frech in die letzte Welt. Und da sind wir natürlich dann in den USA gelandet. Und auch hier jagt ein Klischee das nächste. In dem ersten Abschnitt befinden wir uns in der Wüste. Ne?
The Wild West heißt der übrigens.
Ja, na klar, mit Kakteen und so Tumbleweed, ne, diesen Dingern, die da so rumfliegen und Stachelschweinen und ja, Felsformationen im Hintergrund, die so an Death Valley oder wie das heißt?
Monument Valley
erinnern, genau.
War ich schon mal, wunderschön.
Ah. Ja, also hier erstmal jedes Western-Klischee erfüllt. Unten liegt natürlich noch so ein Totenschädel von einem Rind oder so.
Auch kein Klischee, habe ich auch live gesehen. Also nicht von so einem großen Rind, aber von was kleinerem. Lag am Straßenrand komplett ausgeblichene Knochen. Das war völlig irre.
Ja, geil.
Sowas würdest du hier nie sehen. Also es ist Wahnsinn.
Und dann geht's weiter. Es wird Nacht.
Abend.
Oder Abend, ja. Schöner Sonnenuntergang. Unsere Gegner werden natürlich zu Indianern. Was sonst? Wir sind ja schließlich im Wilden Westen unterwegs. Und
kannst du heute auch nicht mehr bringen, ne?
Keinen Fall noch bringen. Ja, und dann geht's in den nächsten Abschnitt.
Ja, da sind wir in Kalifornien.
Ja.
Das ist auch echt schön, der kalifornische Strand. Da haben wir wieder auch ganz klassisch für dieses Spiel wieder zwei Zonen. Also der kalifornische Strand besteht wieder aus zwei Zonen.
Wobei man hier, wenn man sich die Gegner anguckt, meinen könnte, dass man in Florida ist.
Ja, also offiziell ist es Kalifornien, aber ich weiß, was du meinst. Da sind so kleine Baby-Alligatoren, die aus Eiern rausgesprungen kommen. Das ist schon verrückt. Also die lassen sich in jedem Level was Neues einfallen. Da gibt's immer neue Gegnertypen. Selbst wenn die das Gleiche machen oder ähnliche Sachen wie Gegner in anderen Leveln, aber es gibt immer neue Sprites. Das ist schon echt cool.
Ja, finde ich auch.
Und hier auf dem Screenshot kann die Zuhörer jetzt natürlich nicht sehen, wie cool er mit dem Fuß ausholt, um zu schießen. Das sieht so gut aus.
Mhm. Ja, vorhin schon positiv erwähnt, ne? Die Animationsphasen.
Ja.
Sehr, sehr hübsch.
Auch da wird es natürlich Abend. Auch der Himmel wieder wunderschön.
Ja, jetzt
wieder so ein Rosa zu Blau, zu Dunkelblau. Sieht aber anders aus als bei der Riviera in Italien. Ist ein anderer Himmel. Ich bin Fan dieser Himmel.
Ja, ganz andere Stimmung, auch mit der Skyline da, ja, im Hintergrund. Das sieht schon echt geil aus. Und dann geht's am Ende nach New York.
Ja.
Und ja, gut, was soll ich sagen? New York, Freiheitsstatue darf natürlich nicht fehlen hier im Hintergrund. Wolkenkratzer und so weiter. Ich kann zu dem Level natürlich nicht sagen, weil ich ihn nicht gespielt habe. Aber ich kann sagen, dass der Endgegner hier in dieser Welt der Footballspieler Chuck ist.
Natürlich ist es ein Footballspieler.
Ja.
Und ich habe es nicht vergessen. Jetzt kommen wir nämlich nochmal ganz kurz auf die ganzen Gegner zurück. Wir haben einen Rugby-Spieler, eine Gymnastik-Assassine. Mhm. Wir haben einen Sumo-Ringer. Wir haben einen Footballspieler. Und wir haben einen Tenor. Weißt du, was ich meine?
Noch nicht.
Ja, das sind alles Sportler.
Ja.
Und ein Tenor.
Und ein Tenor.
Also wir haben ein Spiel, Soccer-Kit. Und die Endgegner sind immer Sportler, die zu ihm passen. Also passen im Sinne von, weil er ja auch Sportler ist.
Ja, vielleicht sind die Italiener einfach unsportlich.
Oh, das ist jetzt aber gemein.
Vielleicht, habe ich gesagt.
Warte mal. Ja, stimmt. Die sind gar nicht bei der WM dabei, ne?
Echt nicht?
Nein.
Oh, das ist unangenehm. Siehst du, das wusste man damals schon. Vor 32 Jahren.
Aber sind die nicht 94 im Finale gewesen und haben gegen Brasilien verloren?
Ja.
Und haben die uns nicht zweimal 2006 aus der WM rausgeschossen, aus der Heim-WM und bei noch einer?
Ja, aber damals, 90.
Ja, 90 haben wir aber gegen Argentinien gewonnen im Finale.
Oh, siehst du, das habe ich durcheinander gebracht.
Tobi.
Ich hätte schwören können, es wäre Italien gewesen.
Tobi.
Ach, Mailand, Madrid oder, naja, du weißt schon. Ich würde übrigens gerne noch über die Musik sprechen, um mal schnell so eine Überleitung zu schaffen.
Okay, dann sprechen wir jetzt über die Musik, weil Tobi gerne über die Musik sprechen möchte.
Richtig. Und wir wollen auch die Italiener nicht in die Verlegenheit bringen.
Hast du schon.
Ja.
Mehrfach.
Natürlich gibt's nämlich auch hier Musik in dem Spiel und unterm Strich könnte man hier von Funky und Uptempo mit einer Prise Big Beats sprechen. Und die passt auch, wie die Grafik und die Gegner, sehr gut zu den einzelnen Stages.
Mhm.
Drängt sich nicht auf, schafft aber auch jetzt nicht unbedingt Ohrwürmer, ging mir zumindest so.
Ja, das stimmt wohl.
Aber qualitativ ist an dem Soundtrack auch überhaupt nichts auszusetzen. Die Instrumentierung klingt satt und man hat hier schon das Gefühl, dass jede Spur, jedes Sample, das könnte jetzt Philippe viel besser erklären, aber dass es am richtigen Platz sitzt und es ist immer irgendwie so ein bisschen hektisch und hibbelig.
Ja, das stimmt.
Das passt ja auch wieder insgesamt ganz gut zu diesem sportlichen Fußball-Vibe. Und verantwortlich für den Sound und auch für die Soundeffekte ist Matt Furness, der wirklich so gar kein unbeschriebenes Blatt ist, auch wenn mir der Name erstmal nichts gesagt hat. Aber seine Credits, die beginnen so in den späten 80ern, genauer gesagt 88. Und da war er neben anderen Systemen auch schon häufig auf dem Amiga unterwegs, aber hat sich da wohl nie so auf ein bestimmtes System festlegen wollen. Insofern ist also in den Credits auch alles dabei, vom ZX Spectrum über die gesamte Sega-Konsolenlandschaft, Super Nintendo, Amiga bis hin zu DOS- und Windows-Produktion. Es sollen da insgesamt über 200 Spiele gewesen sein, an denen er mitgewirkt hat. Und bei Chrysalis war er nur bis 1993 und Soccer Kid gehört also somit zu seinen letzten Arbeiten für das Studio. Aber wir wollen ihm nicht Unrecht tun, er war nämlich nicht nur für den Sound und die Musik zuständig, er war tatsächlich auch maßgeblich am Design von Soccer Kid beteiligt.
Naja, und wenn wir bei Design sind, dann ist das Making-of nicht weit.
Das war eine brillante Überleitung.
Oder? Ich lerne bei den Besten. Ja. Ein paar Informationen zu Chrysalis haben wir vorhin ja schon gedroppt. Und auch wenn Soccer Kid ein oder kein Meilenstein der Videospielgeschichte ist, gibt es doch ein paar ganz interessante Dinge aus der Produktion zu erzählen. Und da steigen wir vielleicht trotzdem nochmal kurz bei der Historie von Chrysalis ein. Wie schon erwähnt, Chrysalis ging aus Tech Software hervor, das 87 von Tony Cavanaugh, Peter Harrop und Sean Hollingworth in Rotherham gegründet wurde. Und wer gut aufgepasst hat, der wird jetzt direkt die Ähnlichkeit zu Soccer Kids Heimatstadt oder Heimatvorort Rotherfield feststellen. Und das ist ein kleines Easter Egg der Entwickler. Und das zeigt die lokale Verbundenheit zu England, aber auch zu ihrer Heimatstadt. ebenfalls erwähnt haben wir vorhin schon, dass das Studio zunächst mal Portierungen und Auftragsarbeiten, 8- und 16-Bit-Projekte gemacht hat. Die drei Gründer haben übrigens allesamt eine gemeinsame Vergangenheit bei Gremlin Graphics. Und neben Tech gab es parallel noch ein Schwesterstudio namens Tech London, mit dem man hin und wieder kooperierte. 1991 spaltete sich Tech London dann ab und Tech Software legte den alten Namen ab und nannte sich fortan Chrysalis. Wobei der ursprüngliche Name Chrysalis Software lauten sollte. Anders geschrieben, Chrysalis wird ja K-R-I-S-A-L-I-S geschrieben und Chrysalis oder so C-H-R-Y-S-A-L-I-S Software lauten sollte. Da gab es allerdings eine kleine rechtliche Auseinandersetzung mit einer gleichnamigen Plattenfirma, weswegen man die Schreibweise einmal änderte. Aber, Tobi, wie wär's, wenn du jetzt mal einen Blick auf die Entstehung des Spiels wirfst? Wir haben ja vorhin schon gesagt, Chrysalis, die hatten Erfahrung mit Fußballspielen, hatten da Expertise und wollten die gerne in konsolenartigen Plattformer stecken. Wollten halt ein Maskottchen haben, ähnlich wie Sega und Nintendo.
Genau, damals in dem ewigen Kampf den Kopf über Wasser halten. Und die Entwicklung von Soccer Kid begann bereits Anfang 92 und die ursprüngliche Spielidee, die stammte von Dean Lester. Das war ein Executive bei Tech London und der hatte vorgeschlagen, einen Fußball- und Plattform-Action-Mix zu entwickeln. Und es war schon relativ früh klar, dass der Fußball mehr sein sollte als nur ein reines Deko-Element. Vielmehr wurde das gesamte Spiel um diesen Ball herum entwickelt.
Ja, das merkt man.
Ja, da gab es natürlich, um das herauszufinden, ob diese Idee überhaupt funktionieren würde, viele Tests. Da hat man einfache Physik-Engines programmiert, die dieses Verhalten von einem echten Fußball möglichst glaubwürdig simulieren sollten. Und erst nachdem diese ganzen Versuche, diese Testreihen überzeugt haben, wurde das Projekt dann tatsächlich auch weiterverfolgt. In einer frühen Demo aus dem Jahr 92 gab es noch keine Gegner. Denn das Team hat sich zunächst mal wirklich ausschließlich auf diese Ballphysik und die Steuerung bzw. das Tricksystem konzentriert, um das zum Laufen zu bringen. Und das erklärt auch, warum sich Soccer Kid später eher wie ein Jump'n'Run mit Fußballphysik als wie ein Fußballspiel anfühlt. Also das war scheinbar von vornherein noch gar nicht so richtig klar, wie die Gewichtung sein sollte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie ja aus dem Fußballspiel oder Fußballgame-Umfeld kamen. Mhm. Und unser eigentlicher Held, also Soccer Kid, der entstand dann erst relativ spät, so wie wir ihn kennen. Es gab zuerst erstmal nur die simple Ballmechanik und erst dann kam die Figur. Das kreative Kernteam bei der Produktion bestand hier im Wesentlichen aus drei Personen. Das war einmal Nigel Little als Lead-Programmierer, es war Neil Adamson, der als Hauptgrafiker und Designer verantwortlich gewesen ist und Matt Furness für die Musik, das Sound- und Spieldesign. Mhm. Und ich habe es gerade schon so ein bisschen erwähnt, der Matt Furness war deutlich mehr als nur Komponist. In den Credits wird er ausdrücklich auch als Designer gelistet und war auch aktiv beteiligt an der Entwicklung der Spielmechaniken. Neil Adamson hingegen, der hat nicht nur die Spielfigur entworfen und gezeichnet, sondern der ist auch für die Animationen verantwortlich, also auch für die Gegnercharaktere. Und ja, dadurch hat dieses Spiel dann letztendlich auch diesen einheitlichen, cartoonigen Look bekommen, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Und auch Adamson hat mal erwähnt, dass das Ziel wohl gewesen ist, diese Dynamik japanischer Konsolenplattformer, die damals auf dem Vormarsch waren, mit dem typisch britischen Humor zu verbinden. Und genau diese Mischung prägt am Ende wahrscheinlich auch dieses fertige Spiel bis heute und macht auch den Unterschied aus, den wir jetzt auch schon ein paar Mal festgestellt haben, zu anderen Plattformern, vor allem auf dem Amiga zu dieser Zeit. Technisch noch ganz interessant, Soccer Kid ist auf derselben Engine entstanden wie ein anderes Spiel von Chrysalis, nämlich Arabian Nights. Ah. Und ja, dadurch konnte sich das Team dann stärker auf diese neue Ballphysik stürzen und sich damit beschäftigen und das Leveldesign ausarbeiten, denn die Basis hat da ja schon existiert.
Ja, total spannend. Ich wusste das nicht. Klar, ich kenne Arabian Nights. Habe ich auch gespielt. Kenne ich aber eher von Screenshots. Aber als ich Soccer Kid jetzt gespielt habe, habe ich gedacht, okay, das ist am ehesten wie Arabian Nights. Mhm. Wie passend, dass das quasi das Vorgängerspiel ist.
Ja, und das hat, glaube ich, auch sehr, sehr gut abgeschnitten, also Arabian Nights.
Ja, und Anfang 1993 wurde dann aus Football Kid schließlich Soccer Kid. Und Tobi, ja, du hast es vorhin schon ganz richtig gesagt. Der neue Name wurde unter anderem gewählt, weil das Spiel inzwischen auch für Konsolen geplant war und international vermarktet werden sollte. Man wollte offensichtlich nicht mit American Football in Konflikt geraten.
Ja.
Und wo ich gerade Konsolen sage, Konsolen haben ja meistens ein ziemlich flüssiges Gameplay. Und das war etwas, was in diesem Spiel sehr positiv hervorgehoben wurde bei vielen Rezensionen. Das Spiel lief nämlich auf dem Amiga mit 50 Bildern pro Sekunde, was nicht immer üblich war. Viele Magazine, wie gesagt, haben das sehr gelobt. Das Sprite oder die endgültigen Sprites hatten dabei eine Größe von 64x64 Pixeln, ist insgesamt mit den 50 Bildern pro Sekunde schon beeindruckend.
Ja.
Für Amiga-Verhältnisse, muss man immer sagen. Ne? Consoleros lachen da wahrscheinlich eher drüber. Aber hey, wir sind hier auf dem Amiga.
Zumindest wurde dadurch auch dieser Vergleich häufig gezogen, ne, zu den Konsolenspielen.
Und die Veröffentlichung, die war ursprünglich bereits für Ende 92 vorgesehen, dadurch, dass man halt dann doch gesagt hat, okay, komm, wir machen auch eine Konsolenversion und auch noch andere Computerfassungen, hat sich der Termin jedoch mehrfach verschoben. Und für damalige Verhältnisse nach ziemlich langen Entwicklungszeit, nämlich 1,5 Jahre, erschien Soccer Kid schließlich im Oktober 93 für den Amiga. Und nach der Veröffentlichung kommt natürlich die Fachpresse und schaut sich das Ganze an. Ich habe ja schon gesagt, das Scrolling wurde gelobt und auch insgesamt kam das Spiel ziemlich gut an. Zumindest, wenn man sich die Amiga-Fassung anschaut. Und das ist bei Soccer Kid natürlich besonders wichtig, denn der Amiga war ja hier nicht irgendwie eine Portierung, sondern die Heimat des Spiels. Die internationale Presse war teilweise richtiggehend begeistert. Amiga Computing vergab 94% und schrieb sinngemäß, dass Chrysalis wirklich was Besonderes abgeliefert hat. Amiga Format war mit 93% ebenfalls sehr euphorisch, nannte Soccer Kid eines der besten Plattformspiele überhaupt. Auch die CU Amiga lag bei 93% und sah in Soccer Kid einen Kandidaten für eines der besten Spiele des Jahres. Besonders gelobt wurde fast überall die Grafik, die Animationen, das Scrolling, die Ballmechanik und die Tatsache, dass das Spiel eben nicht nur ein weiterer Standardplattformer war. Aber es gab auch kritischere Stimmen. Die Amiga Power vergab zwar immer noch starke 88%, brachte aber ziemlich gut auf den Punkt, was auch heute noch auffällt. Die Idee mit dem Ball, die ist gut und die ist originell, aber manchmal auch ganz schön fummelig. Man muss Gegner halt nicht einfach nur anspringen oder mit einem Apfel abwerfen, sondern erst stoppen, den Ball kontrollieren, einen Schuss vorbereiten und dann hoffen, dass alles so klappt, wie man das geplant hat. Aber genau das ist ja auch die zentrale Spannung von Soccer Kid. Die Ballmechanik, die macht das Spiel halt besonders. Aber sie macht es halt auch sperriger, was man ja auch an meiner Geschichte von vorhin, ne? Ich habe als Kind, ich bin da nie richtig reingegangen in das Spiel.
Ja.
In Deutschland sah es ähnlich aus, wobei typisch deutsch, nicht ganz so euphorisch, habe ich ja schon ganz oft in den Fremdkritiken gesagt. Der Amiga Joker 1093 vergab 85%, nannte das Spiel pokalverdächtig.
Yeah.
Schön. Auch die Powerplay 1193 war mit 84% ziemlich positiv. Interessant fand ich, die Amiga Games war mit 76% deutlich vorsichtiger. Besonders interessant und auch ein bisschen merkwürdig, die Amiga Games hat das Spiel bereits 1092 getestet. Unter dem Titel Football Kid. Ich bin sehr verwirrt.
Hans, wir müssen reden.
Ja. Und, wo wir gerade bei der Amiga Games sind, ich hätte Stein und Bein schwören können, dass Soccer Kid auf dem Cover einer Amiga Games gewesen ist.
War es aber nicht.
Und ich habe bei Kultmax geguckt, auf welcher Ausgabe das gewesen ist. Und ich gucke und finde es nicht. Und dann dachte ich, Moment, habe ich mal auf die Sonderhefte geklickt. Ah, Sonderheft 1,93, da war unter anderem Soccer Kid drauf. Das habe ich komplett falsch abgespeichert.
Okay, krass. Ja, witzig, dass sie das schon so früh getestet haben. Wahrscheinlich hat da irgendein Redakteur einen sehr heißen Draht nach England gehabt und schon so früh einen Prototyp testen dürfen, als das Spiel noch nicht einmal seinen fertigen Titel hatte.
Das ist echt krass.
Ja, können wir wirklich nochmal nachhaken. Würde mich auch interessieren.
Jedenfalls, das zeigt ganz schön, Soccer Kid war zumindest damals nicht unbedingt ein kleines Spiel, was übersehen wurde. Das wurde gesehen, das wurde beworben, das wurde breitflächig getestet und das wurde fast immer gut bewertet. Tolle Idee, technisch stark, das hatte Charme, Titlescreen und so, habe ich schon gesagt, nicht so. Und es hatte halt eine Spielemechanik, auf die musste man sich einlassen.
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Aber was wurde denn aus unserem kleinen Soccer Kid, aus dem kleinen hässlichen Jungen? Du hast ja gesagt, er ist sicher verheiratet oder irgendwas.
Bin mir da ganz sicher.
Ja, ich bin mir da auch sicher. Aber wenn man sich dann nur die Wertung auf der Amiga-Version anguckt, könnte man denken, das hätte doch eigentlich auch eine Reihe werden müssen. Ein neues Amiga-Maskottchen, ein Fußball-Jump'n'Run mit WM-Bezug. Gute Kritiken. Eigentlich klingt das nach einem Spiel, aus dem man mehr hätte machen können. Und tatsächlich wurde Soccer Kid ziemlich breit weiterverwertet. Die einzelnen Ports haben wir ja eingangs schon erwähnt. Die 3DO-Version wurde dabei allerdings nicht mehr von Chrysalis selbst portiert, sondern von Team 17. Ja, genau. Team 17, ne? Worms, Alien Breed, Project X, Super Frog, dieses Team 17.
Nicht schlecht. Vielleicht noch ganz interessant. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mich gewundert habe, dass es keine ST-Version gegeben hat. Die war geplant, auch eine Mega Drive-Version, die teilweise sogar getestet wurde und irgendwie auch das Licht der Öffentlichkeit erreicht hat, aber nie offiziell erschienen wurde. Und es sollte sogar eine Atari Lynx-Version geben, aber blieb alles unveröffentlicht, zumindest offiziell. Das Spiel war also nach der Amiga-Version keineswegs verschwunden. Aber ja, wie du gesagt hast, die Serie gab's nicht.
Nee. Und dafür gab's wahrscheinlich auch sehr gute Gründe. Ne? Erstens kam Soccer Kid relativ spät in der klassischen Amiga-Zeit heraus. 93 war der Amiga ja schon noch wichtig, aber die Richtung war klar. Konsolen sind immer stärker geworden. Der PC kam langsam auf die Bühne und Commodore selbst geriet ja auch immer mehr ins Straucheln. Und zweitens funktionierte Soccer Kid auch auf dem Amiga wohl offenbar einfach besser als im Konsolenumfeld. Auf dem Amiga war es ein auffällig hübscher und auch wirklich origineller Plattformer, auch ein sehr flüssiger und flotter Plattformer, das haben wir gerade auch schon erwähnt. Auf dem Super Nintendo aber zum Beispiel musste sich dann aber auch wirklich messen mit anderen Titeln, ne? Mit Mario, mit Donkey Kong, mit Aladdin, Earthworm Jim und so weiter. Und da hat es ein Spiel wie Soccer Kid dann plötzlich nicht mehr so einfach, denn wenn wir ehrlich sind, alle genannten Titel sind hier durch die Bank. Besser, man muss es leider so sagen.
Ja, das stimmt.
Und drittens, die Grundidee war vielleicht auch einfach schwer fortsetzbar. Ein Junge mit Fußball auf Weltreise zur WM, ja, ist charmant, aber auch schon sehr speziell. Was machst du danach? Die nächste WM 1998 oder zur EM oder?
Ja, die Heim-EM in England, die hätten sie machen können.
Ja, gut, aber. Ja.
Soccer Kid in Space.
Vielleicht hat alles irgendwie seine Zeit.
Soccer Kid gegen die FIFA.
Ja. Also Matt Furness hat in einem Interview mal gesagt, dass Soccer Kid one of Chrysalis top-rated and best-selling games gewesen ist. Er muss es wissen und wahrscheinlich kam danach auch nicht mehr viel Neues und Besseres.
Und heute, wie ist so das Vermächtnis von Soccer Kid? Auf dem Amiga ist das Spiel durchaus bekannt, würde ich sagen.
Ja.
Außerhalb der Amiga-Bubble aber totale Nische, ne?
Ja.
Und auf eine Weise ist es auch ein bisschen schade, die Grundidee mit dem Ball als Waffe. Ja, die ist ein bisschen fummelig und man muss da reinkommen, aber die Idee ist interessant und gut und das Spiel wird heute oft als origineller Amiga-Plattformer gesehen, nicht unbedingt als Genre-Meilenstein, aber doch als eines dieser Spiele, die zeigen, dass auf dem Amiga auch 93 noch richtig schöne und eigenständige Actionspiele entstehen konnten. Trotzdem muss man sagen, man kann das Spiel auch heute noch ohne großen Aufwand legal überall spielen. Das ist zum Beispiel in der Pico Interactive Collection 2 für das Evercade erschienen. Also wer das Evercade kennt, ist so eine nette kleine Retro-Konsole mit Cartridges, auf denen immer mehrere Spiele sind. Bei GOG kann man das für knappe 9 Euro kaufen. Allerdings, Service der Retro-Boys, das Ding ist gerade im Sale. Für knapp 4 Euro könnt ihr das aktuell bei GOG kaufen. Also wenn ihr durch diese Folge Bock bekommen habt, auf zu GOG und 4 Euro dann ist es euers.
Auf GOG. Ich würde euch übrigens aber empfehlen, die 4 Euro lieber anders zu investieren. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Letzter Tipp bei Anstream Arcade. Da ist Soccer Kid auch inkludiert. Also wenn ihr eine PlayStation oder eine Xbox habt, da könnt ihr Anstream Arcade kaufen oder abonnieren, je nachdem, wie ihr es gerne möchtet und könnt es da auch spielen. Also ja, super nischig, aber trotzdem immer noch nicht weg.
Übrigens ist das alles natürlich unbezahlte Werbung.
Ja, natürlich. Ne? Also wäre schön, wenn wir Geld von GOG und Anstream Arcade kriegen würden und von Evercade, dass wir die hier erwähnen. Aber nein, das ist ein Service für unsere Zuhörenden, wenn die Bock auf dieses Spiel bekommen haben sollten.
Bock auf GOG.
Ja, oder auf Soccer Kid.
Ja.
Also Presse damals war größtenteils angetan, zumindest wenn wir auf die Amiga-Version schauen. Soccer Kid wurde da ordentlich gefeiert. Grafik, die Animation, die Idee mit dem Ball, das kam alles gut an. Bei den anderen Versionen, also bei den Ports, da war das schon wechselhafter und heute steht das Spiel irgendwo, ich würde mal sagen, zwischen Geheimtipp und Kuriosität. Ach, stimmt, den gab's ja auch noch, denkt man dann, ne, wenn man Soccer Kid hört. Aber gut, was die Magazine damals geschrieben haben, das ist das eine. Viel wichtiger ist doch aber unsere Meinung. Ist Soccer Kid ein Amiga-Klassiker, Tobi, für dich, den man zu Unrecht vergessen hat? Oder ist das eher ein Spiel, bei dem die Idee besser klingt, als es am Ende wirklich ist? Erzähl doch mal.
Ja, ich glaube von beidem ein bisschen. Also erstens ist es ja gar nicht so vergessen, wie ich eingangs dachte. Da habe ich dem Spiel, glaube ich, ein bisschen Unrecht getan. Ich glaube, so in der breiten Masse ist es wahrscheinlich, zumindest in der Amiga-Szene, bekannter gewesen, als ich so das Gefühl hatte. Das hat mir zumindest die Recherche jetzt gezeigt. Und was die Idee angeht, ja, da kann ich ja schon gleich mal so ein bisschen mein Fazit vorausnehmen. Also in erster Linie gefällt mir die Idee dieses Spiels sehr, sehr gut, genauso wie seine Präsentation. Und da fange ich vielleicht auch mal an. Also Soccer Kid, ich werde nicht müde, das zu erwähnen, ist wirklich ein sehr, sehr hübsches Spiel für den Amiga. Das fällt direkt auf. Die Sprites sind detailliert, die Hintergründe sind toll, die Animationen sind super, das Gameplay ist flüssig. Also eigentlich kann man schon sagen, für einen Amiga Jump'n'Run ist das ein sehr, sehr gelungener Titel. Die Steuerung, und jetzt wird's so ein bisschen hakelig im wahrsten Sinne des Wortes, die ist interessant und die verspricht auch sehr viel.
Du bist jetzt nicht schön, aber du bist interessant.
Also die Idee, ich will nicht sagen, die klingt besser als sie ist. Sie funktioniert ja auch schon. Aber ich persönlich bin nicht so komplett warm geworden mit diesem etwas fummeligen Ansatz. Hm. Den hatten wir vorhin einmal erwähnt. Denn ja, was so ein bisschen fehlt, ist der Flow. Also dieses einfach so durch ein Level durchrushen und Gegner weghauen und in einer Geschwindigkeit sich da durch diese Plattform zu bewegen, das ist hier einfach eigentlich nicht möglich. Es sei denn, du hast ein fotografisches Gedächtnis und weißt genau, wo alle Gegner sitzen. Das ist hier nicht der Fall. Insofern wirklich schwierig und ich bin damit nicht zurechtgekommen. Also so viele Möglichkeiten, die ich hier an Aktionen habe mit dem Ball, die dann aber auch ja so ein bisschen strategisch geplant und eingesetzt werden müssen, um den Gegner im richtigen Winkel zu treffen, fand ich schon ja so ein bisschen drüber, ein bisschen zu viel. Mhm. Aber wenn man sich Zeit genommen hat und ein bisschen entschleunigt hat, dann hat man schon festgestellt, dass die Mechanik als solches schon gut funktioniert, wenn man sie anwendet und wenn man weiß, wie sie funktioniert. Also ich würde nicht sagen, dass sie schlecht umgesetzt ist, sondern sie passt vielleicht nicht so unbedingt zu der Art und Weise, wie man einen Jump'n'Run damals gewohnt war zu spielen oder auch heute noch. Und insofern, ja, ich will dem Spiel nicht Unrecht tun. Es ist ein schönes Spiel, es ist ein tolles Spiel, es ist ein zu Recht hochgelobtes Spiel in dieser Zeit. Da ich jetzt aber nur so mittelmäßig Spielspaß damit hatte, würde ich ihm am Ende, ich glaube, darauf bist du ja scharf, ne, auf meine Wertung, ich würde dem so, also wirklich gut gemeinte 2,5 geben.
Okay.
Ja. Ja. Und du so?
Ja, ja, ich habe ja schon ein bisschen durchblicken lassen. Ich sehe das ganz ähnlich wie du. Die Grafik, die ist wirklich hübsch. Die Animationen sind toll. Ich mochte vor allen Dingen die Hintergründe, die Himmel, das sah ganz, ganz toll aus. Das Spiel hat durchaus Charme. Ich finde auch, die Figur hat im Spiel einigermaßen Charme. Nicht so richtig, aber einigermaßen. Es geht schon. Wobei ich immer noch sage, als Maskottchen ist Soccer Kid schon super generisch.
Ja, gebe ich dir recht.
Aber es sind so Kleinigkeiten, ne, wie der Bauarbeiter mit der Zigarette, wie der Ober, der die Pizza schmeißt in Venedig. So, das sind so Kleinigkeiten, die ich einfach geil finde. Die Personalisierung des Trikots. Mega. Stimmt, ja. Die Ballmechanik. Wenn man das einmal drauf hat, das funktioniert schon echt gut. Gerade für so ein altes Spiel. Und es ist ja am Ende auch nur ein Plattformer. Aber der Ball ist auch gleichzeitig so ein bisschen, ja, er bremst das Spiel so ein bisschen aus. Du springst halt nicht einfach im Flow auf Gegner drauf. Du musst halt erstmal den Ball unter Kontrolle bringen. Vielleicht musst du ihn auch erstmal zurückrufen. Und gerade Flow kam für mich nur sehr selten auf, weil du ständig gucken musstest, wo kommt wieder ein Gegner. Die Vespa-Fahrer kommen so schnell ins Bild gerauscht, dass du keine Chance hast, denen auszuweichen. Wenn du nicht weißt, dass sie kommen, auch in einigen Leveln, da rollen so Steinkugeln von so Schrägen auf dich zu oder Weinfässer. Und die kommen, du siehst die, du springst und wirst getroffen, weil du einfach nicht so schnell reagieren kannst. Das macht das Ganze leider sehr zu Trial and Error und es nimmt dem Ganzen halt den Flow raus. Und das hat mich sehr gestört und darüber habe ich mich auch echt oft geärgert, was gerade nach dem ersten Level, der mir ja noch echt Spaß gemacht hat, das fand ich wirklich schade. Ich fand Die Musik, die war okay, aber wie du auch gesagt hast, Ohrwurm-verdächtig war da nix. Also ich glaube, man wird niemals, zumindest nicht von mir, ein Soccer-Kid-Tune bei einer unserer Themes-Folgen hören. Also die Musik funktioniert im Spiel, ist solide, aber halt nicht mehr. Und ich muss auch sagen, ja, habe ich auch schon erwähnt, die Kamera, das ist auch nicht gut gewesen. Also die ist viel zu schnell, die springt viel zu schnell hin und her. Also ich muss sagen, hübsch für einen europäischen Plattformer, ziemlich gut. Technisch, spielerisch, gar nicht verkehrt. Charmante Hintergründe, nicht so charmantes, zumindest nicht super charmantes Maskottchen, hätte viel besser sein dürfen, hätte besser sein müssen. Also mein größter Kritikpunkt ist das Trial and Error ab Italien. Und das zieht sich dann den Rest des Spiels durch. Ich würde dem Spiel auch 2,5 geben. Die sind bei mir auch gut gemeint. Also es ist schon ein bisschen Zug nach unten.
Ja.
Wer sich dieses Spiel gerne mal anschauen möchte, dem würde ich die Super Nintendo-Variante ans Herz legen. Unbedingt, weil die kürzer ist. Und wenn man dann merkt, oh, das Spiel ist richtig geil, dann kann man ja immer noch zur Amiga-Version wechseln, wenn man mehr von dem Spiel sehen möchte. Also wenn man ein längeres Spielerlebnis haben möchte. Aber ansonsten ist, glaube ich, jeder ganz gut damit bedient, wenn man sich die Super Nintendo-Version anschaut. Wobei die Level in anderer Reihenfolge vorkommen. English Countryside zum Beispiel gibt's in der Super Nintendo-Version gar nicht. Also 2,5. Amiga-Version Zug nach unten, bei der Super Nintendo-Version würde ich vielleicht sagen, leichten Zug nach oben.
Ja, wobei da an den 2,5 auch sicherlich der visuelle Aspekt eine große Rolle spielt.
Auf jeden Fall. Ich habe zwar die Ballsteuerung gleichzeitig gelobt und auch ein bisschen gebasht, aber die Steuerung an sich, die ist nicht slippery. Für ein Amiga, großes Lob, das fühlt sich gut an.
Ja, gebe ich dir recht. Gehe ich mit.
Das ist schön. Das klingt ein bisschen so, als hätten wir es, oder?
Das klingt tatsächlich so. Und das klingt auch so, als bliebe uns gar nicht mehr so viel anderes übrig, als unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen zu danken, dass sie mal wieder so lange mit uns am Ball geblieben sind.
Ha, endlich nochmal. Wir haben viel zu wenige Fußballphrasen in diesem Podcast gehabt, Tobi.
Na, vielleicht fassen
wir das nicht in Ordnung.
Ein paar ein. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne Applaus.
Oder eine Laola.
Oder eine Laola.
In Videoform bitte, weil ansonsten ja. Das ist ja, hört man ja nicht.
Und auch gerne in Kommentarform, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. Ihr könnt aber auch einen Kommentar da lassen auf unserer Website www.ewiggestern.de oder ihr slidet bzw. grätscht in unsere DMs rein.
Jetzt nochmal alles rausholen
und hier. Lasst uns da wissen, wie es euch gefallen hat.
Ja, damit würdet ihr in Führung gehen.
Richtig.
Also in unseren Herzen.
Genau, aber da ihr nicht bestechlich seid.
Aber wir.
Aber wir.
Ihr könnt uns mit Geld bewerfen,
richtig,
wie Sebo sagen
uns
würde.
Uns dürft ihr, die Spieler nicht.
Nee, die Spieler nicht, aber uns dürft ihr mit Geld bewerben. Wir sind ja nur die Kommentatoren.
Richtig.
Die werden, naja, mies bezahlt, aber hey, ihr könnt dafür sorgen, dass wir besser bezahlt werden.
Genau, und darum meine ich vorhin, ne? Also die 4 Euro investiert ihr lieber in uns. Und
nicht ja, das ist eine sehr gute Idee. Das sind sogar nur 3 Euro, die ihr investieren müsstet.
Das spart ihr noch 1 Euro und den 1 Euro könnt ihr dann in einen virtuellen Kaffee auf Kofi für uns noch investieren.
Also alle, doch alle 4 Euro. Also 3 Euro kostet das Ganze im Monat bei Steady, da könnt ihr uns gerne unterstützen, da würden wir uns sehr freuen.
Es lohnt sich.
Ja.
Ihr total. Bekommt nichts, außer dass ihr uns wertschätzt und unseren ewigen Dank.
Ich habe jetzt was in Arbeit.
Okay.
Ich mach mal hier den Vorprescher. Mal gucken.
Okay.
Vielleicht noch diesen Monat.
Bin gespannt.
Spätestens nächsten. Ich gebe alles.
Gut. Ja, auf Steady. Ne?
Genau.
Steady, um es nochmal mit Sebos Worten zu sagen, der vergisst das ja immer gerne.
In letzter Zeit nicht mehr, er hat sich's gut gemerkt.
Ja, vielleicht hat er sich's irgendwo aufgeschrieben.
So, aber jetzt hier, ne? Wir sind schon in der Verlängerung. Richtig. Und Elfmeterschießen ist eigentlich auch schon lange vorbei. Jetzt hier mal Feierabend, wir gehen jetzt nach Hause und ihr spielt Soccer-Kid oder auch nicht und guckt die WM und drückt dem deutschen Team die Daumen und mal gucken.
Und genießt den Sommer und vor allem bleibt am Ball.
Also, ja. Bis dann. Natürlich am Ball, ja. Far away in America, ne, und so. Bis bald.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Erinnert ihr euch noch an Village People?
Unvergessen.
Ja.
Bangman.
In the Navy. So, das waren Village People. Ja, hier sind sie heute. Gemeinsam mit unserer Nationalmannschaft. Village People. on Far Away in America.